Der katholische Podcast.
Lieber Mike, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg heute hergefunden hast.
Dankeschön für die Einladung, Leopold. Ja, sehr gerne.
Wir lachen noch ein bisschen. Warum? Weil es tatsächlich die erste Aufnahme heute ist und wir nicht so ganz wissen, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird.
Mutig, mit mir zu beginnen.
Nein, gar nicht mutig. Wir sehen, da drin leuchtet nämlich das rote Licht. Die Uhr läuft, das heißt, die Technik funktioniert. Das ist nämlich meine größte Angst. Nicht, dass wir nichts zu reden haben, sondern...
Nach 2 Stunden übrigens, der Deckel ist noch auf der Kamera.
Ja, genau so. Genau so. Aber Grüße gehen raus an die Regie da hinten. Die kümmert sich drum. Also, wir schaffen das. Bin ich ganz davon überzeugt. Nein, es freut mich wahnsinnig, dass du heute mein erster Gesprächspartner bist. Das ist ein neues Format, das wir jetzt hier entwickeln, das mir seit langem irgendwie auf der Seele liegt und ich lange nicht gewusst habe, was ich in die Richtung tun soll. Das letzte Mal, als wir das erste Mal, als wir drüber gesprochen haben, war wo? Kannst du dich erinnern? Ich kam mit einem Anschlag auf dich zu.
In Rom.
Es war im Oktober in Rom. Da saßen wir beim wahrscheinlich zweiten Negroni.
Oder Aperol.
Und dann kam ich mit der Idee auf dich zu, die mich umtreibt, dass ich gerne etwas machen würde, um das Thema Berufung zum geweihten Leben zu stärken. Und hatte eben die Idee, das Ganze über einen Podcast zu machen. Und habe dir den Namen Called vorgestellt und du hast dich dankenswerterweise bereit erklärt, nicht wissen, was auf dich zukommt, mein erster Gast zu sein.
Schön, das bin ich auch gewohnt, nicht zu wissen, was auf mich zukommt. Also insofern, alles gut.
Und dass unsere Zuhörer und Zuschauer auch dich ein bisschen besser kennenlernen würden, starte ich mit einer Schnellfragerunde. Das heißt, du kriegst es in schneller Abfolge ein paar Fragen, die du bitte kurz beantwortest, vielleicht auch sogar nur mit Ja oder Nein oder in einem Wort. In die Details gehen wir danach dann. Mhm. Okay, bist du bereit?
Ja.
Also, dann schauen wir mal. Es geht gleich schon ziemlich deep los. Lieblingsheiliger oder Lieblingsheilige?
Ja, Pfarrer von Ars.
Morgenlob oder Abendgebet?
Morgenlob.
Wenn du nur ein Sakrament retten könntest, welches wäre es?
Die Beichte.
Welches biblische Wort begleitet dich besonders?
Ich würde sagen, mein Primitspruch. Entlehnt aus Lukas 5,5. Auf dein Wort hin tue ich es.
Stark. Stadtpastoral oder Landpfarrei?
Landpfarrei.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Berge oder Meer?
Berge.
Aperol Spritz oder Gin Tonic?
Gin Tonic.
Was hilft dir mehr im Glauben? Struktur oder Freiheit?
Schwierig. Also darf man nicht gegeneinander ausspielen. Das eine, würde ich sagen, ermöglicht das andere, aber im konkreten Alltag Struktur.
Okay. Ein Satz, ein Wort, der dein Glauben sozusagen in der Nutshell beschreibt.
Freundschaft.
Wenn du in einen Orden eintreten würdest, in welchen Orden würdest du eintreten?
Benediktiner.
Da schmunzeln wir jetzt beide. Aber schön, gute Wahl. Was darf bei dir nie im Kühlschrank fehlen?
Wein.
Weiß oder rot?
Weiß natürlich.
Die Frage stand jetzt nicht auf der Liste.
Ja.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen in einem Satz? Dürfen auch anderthalb sein. Wir haben Zeit.
Nichts überstürzen, lieber langsam machen und sich Zeit nehmen.
Wenn du einen Kirchenraum neu bauen müsstest, tendenziell eher modern oder klassisch?
Schwierig zu sagen. Liebe sehr Barockkirchen, aber wenn ich mir selber eine Kirche bauen dürfte, wäre es wahrscheinlich in einer Art Neubelebung der Romanik.
Ah, wow. Ja. Wann hast du zuletzt laut gelacht und worüber?
Gestern.
Worüber?
über Witze. Ich hatte gestern eine diamantene Hochzeit und saß dann anschließend, ich war noch zum Essen eingeladen mit einem Mitbruder und ganz interessanten Leuten, Winzer, Landwirte am Tisch und irgendwann brach so das Eis und dann haben wir so gegenseitig einen Witz nach dem anderen erzählt und das war dann eine sehr gesellige Runde.
Was war der schönste Witz des Abends? Erinnerst du dich noch?
Ja, der schönste Witz des Abends, das war über Ordensschwestern. Insofern würde ich denn jetzt, sage ich mal, hier, da wir über Ordensschwestern vielleicht auch noch reden oder die Berufung zum Ordensleben vielleicht nicht erzählen.
Ich lasse mir dann im Nachgang
an. Genau.
Wann war dein letzter Romaufenthalt? Hatten wir ja fast schon.
Wann waren wir in Rom? Im Ende Oktober letzten Jahres.
Ende Oktober.
Wir gemeinsam in Rom.
Gemeinsam in Rom und haben die 7 Kirchenwallfahrt gemacht.
Genau, vollständig zu Fuß.
Kannst du vielleicht kurz in 2 Sätzen erklären, was die 7 Kirchenwallfahrt ist, für die, die es noch nicht gemacht haben? Weil ich finde, das ist eins der eindrücklichsten und schönsten Sachen, die es in Rom einfach gibt, die man machen kann.
Ja, es ist eins der eindrücklichsten und schönsten Dinge, die man machen kann. Es gehört sicher auch zu den anstrengendsten Dingen. Aber ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen zeigt, um was es da geht. Ich habe mal den Satz gehört, nichts, was sich auf der Welt zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Das ist in keinem Bereich so. Und die 7 Kirchenwallfahrt, man pilgert sozusagen durch die heilige Stadt Rom und besucht die 7 großen, bedeutenden Kirchen. Wir hatten jetzt natürlich das Glück, das auch mit im heiligen Jahr mit dem Durchschreiten so mancher heiliger Pforte verbinden zu können. Und geht so sinnbildlich eigentlich den Weg des Lebens, könnte man sagen, auch den Weg des frühen Christentums in Rom. Also man kann das theologisch noch mit viel irgendwie ausschmücken oder so, aber ich für mich persönlich ist diese 7 Kirchenwallfahrt immer so ein Bild für das Leben und auch für den Glauben. Man hetzt dann da irgendwie, wir hatten jetzt noch Glück Ende Oktober, die Temperaturen waren gnädig, aber wir haben das auch schon bei der Ministrantenwallfahrt in Rom im August gemacht, also dann bei knapp 40 Grad.
Horror.
Ja, also aber man merkt so, man erkämpft sich das und fühlt sich danach einfach gut. Und nicht nur, weil man jetzt irgendwie halt einen Erfolg hat und was geschafft hat, sondern glaube ich, weil auch wirklich geistlich was passiert.
Ja, ich glaube auch, es ist Körper, Geist und Seele, die da wunderbar einfach in Einklang gebracht werden. Man muss vielleicht sagen, es sind knapp 30 Kilometer, die man da einmal kreuz und quer durch Rom geht. Aber was auch so schön ist, weil man kommt einfach an Orte, die man sonst eigentlich nicht sieht, wenn man irgendwie durch Rom läuft. Und für mich ist es wirklich, wir haben es das zweite Mal gemacht und es ist einfach man fällt am Abend ins Bett, man weiß, was man gemacht hat und ist einfach seelisch mit sich komplett im Reinen.
Beschenkt,
wirklich. Absolut beschenkt.
Kaputt, aber beschenkt.
Es hat eigentlich eine ganz, ganz alte Tradition und die hat so ein bisschen der heilige Philipp Neri wieder ins Leben gerufen. Da gibt es ja die Geschichten, wie er die Leute dann gepackt hat, die ganzen Römer, und einen großen Wagen voll mit Chianti und gutem Essen hatte, um sie bei Laune zu halten, um sie dann eben einmal durch die Stadt, beziehungsweise damals war das ja noch teilweise komplett außerhalb der Stadt gelegen.
Ja.
Also für jeden, der nach Rom kommt, absolute Empfehlung, sollte man einmal machen.
Auf jeden Fall.
Unabhängig von der 7 Kirchenwallfahrt, was sind deine spirituellen Geheimtipp oder dein spiritueller Geheimtipp für Rom?
Das Geheimtipp, es ist schwierig zu sagen.
Es kann auch Mainstream sein. Also ich liebe den Petersdom über alles und das ist wirklich kein Geheimtipp, wenn man noch rumfährt.
Also Geheimtipp, das suggeriert ja immer so ein bisschen, jetzt erzählt man irgendwas, was noch gar niemand weiß. Aber ich glaube, das muss man in Rom gar nicht, weil Rom lebt wirklich auch davon, dass man diese heiligen Stätten der Christenheit besucht. Dass man am Grab des heiligen Petrus betet, dass man in St. Paul vor den Mauern betet. Und das sind auch touristische Orte, aber es sind auch wirklich durchbetete Orte, wo seit Jahrhunderten die Menschen hinpilgern, weil sie sich etwas davon erhoffen und versprechen, von Gott, von der Fürsprache dieser Apostelfürsten. Also ich würde sagen, schaut euch das an, was Rom ausmacht. Und dann erlebt aber auch Rom mal als Rom. Also
das Rom der Römer sozusagen.
Das Rom der Römer. Ich habe ja eine kurze Zeit in Rom auch studiert und hatte dann immer wieder auch Besuch von Familie und Freunden. Und denen habe ich dann immer mal gesagt, jetzt legt doch mal bitte eure Handys weg. Ich kann das ja total verstehen. Man versucht irgendwie das beste Foto vom Kolosseum irgendwie zu machen. Aber jetzt schaut euch die Dinge nochmal an. Lasst mal diese Stadt Rom auf euch wirken. Oder setzt euch mit einem guten Buch allein mal auf eine römische Piazza, bestellt euch ein Cappuccino oder Aperol, je nach Belieben, und beobachtet einfach mal dieses Treiben in der Stadt. Das ist herrlich.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil wir haben einige Bekannte in Rom und sind relativ regelmäßig dort. Und wenn man die eben fragt, so was soll man denn einfach mal machen? Und die nennen dann eben ganz oft, geh an die Piazza so und so und hock dich da einfach mal hin und mach es genauso wie die Römer. Und man merkt, am Abend beginnt dort das Leben. Auf einmal, ja, der Tourismus ist weg und die Häuser öffnen sich und es kommen die Römer raus. Und es ist so schön, das auch, ja, mitzuerleben und einfach dieses, wie heißt das, deutsche Farniente auch ein bisschen, auch wenn man meistens ja nicht so lange leider dort ist, einfach mal so sich treiben lassen.
Ja.
Mit den Römern aber eben und nicht mit den Touristen,
ja, lassen. Und da ist die Siebenkirchenwallfahrt ja gut, weil man tatsächlich auch nicht nur an Orte selber, sondern man kommt auch wirklich durch Viertel durch, die überhaupt nicht touristisch sind.
Ja, man sieht keinen einzigen Touristen da.
Genau.
Wir sind, glaube ich, einmal falsch abgebogen und sind wirklich in einem Viertel gelandet. Da waren wir kurz nicht ganz sicher, ob das jetzt
ob wir nochmal lebend rauskommen.
Auch das gehört dazu, ja, aber das fand ich ganz, ganz lustig dann. Sollten wir vielleicht uns nochmal treffen und dann einfach nochmal eine reine Rom-Folge machen. Da könnte man eine stundenlang sich unterhalten. Aber das ist ja heute eigentlich gar nicht das Thema, sondern wir wollen über Berufung sprechen. Auch deine Berufung, aber auch Berufung im Allgemeinen. Meine Idee ist ja, dass ich hier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten herbekomme, die aber in einem Verein sind, nämlich, dass sie alle in irgendeiner Art und Weise eine Weihe der katholischen Kirche haben. Klassisch der Priester, der Ordensmann, die Ordensfrau, geweihte Jungfrauen. Also gar nicht die allgemeine Berufung zum Leben, sondern wirklich Berufung zum Weiheamt. Und ich denke mir, es ist spannend, einfach von diesen Menschen zu erfahren, wie dieser ganz persönliche Weg war. Das sind vielleicht manchmal ganz aufregende Sachen, aber manchmal auch ganz natürliche Begebenheiten, wo sich einfach eins zum anderen dann ergeben hat, ohne dass da eine dramatische Berufungsgeschichte war. Um einfach auch zu schauen, aus der Praxis heraus, wie war das? Wie ist das, wenn man eben vor 50 Jahren zum Priester geweiht wurde oder in den Ordensstand eingetreten ist, sondern wie ist das im heutigen Leben? Und das möchte ich mal so ein bisschen hinterfragen und auch dieses aus der Praxis heraus einfach erforschen. Also vielleicht kannst du uns so ein bisschen mal deinen Berufungsgang beschreiben und erzählen, wie dein Weg war bis hin zu deiner Priesterweihe. Mhm.
Wie viel Zeit haben wir?
Die Uhr läuft, aber noch ist genug
Zeit. Noch ist genug Zeit. Also ich gehöre tatsächlich in diese Kategorie. Ich hatte kein krasses Berufungserlebnis oder so. Ich bin in eine, würde ich sagen, volksfromm katholische Familie hineingeboren worden. Also man war einfach katholisch. Das war ganz natürlich. Man hat geglaubt. Bei mir kam dazu oder kommt dazu, dass ich in eine gemischt konfessionelle Familie hineingeboren bin. Also meine Mutter und die Familienseite, die ist katholisch. Und mein Vater und diese andere Familienseite, die sind evangelisch. Ich würde sagen, von der Herkunft so leicht pietistischer Prägung. Mhm. Also so im württembergischen Bereich. Und ich habe aber sehr profitiert von dieser Mischung, weil ich von der evangelischen Familienseite den ganz natürlichen und selbstverständlichen Umgang mit der Heiligen Schrift mitbekommen habe. Das gab es bei uns im Katholischen schon auch, aber eher nur in den ritualisierten Kontexten. Also weil in der Messe aus der Heiligen Schrift gelesen wird, hat man das mitbekommen, weil es Teil des Andachtsspektrums ist, dass immer wieder Bibelstellen vorkommen. Aber so die Bibel in die Hand zu nehmen und nur in der Bibel zu lesen, das war jetzt nicht so üblich bei uns auf der Familienseite. Insofern habe ich da sehr davon profitiert. Mein Bruder und ich sind nach der Mutter katholisch getauft worden. bin da wirklich in eine ganz wunderbare Familie hineingeboren. Bin ich sehr dankbar dafür, dass Gott mich da so gesegnet hat. Und habe dann eine, wie man so in katholischen Kreisen sagt, so die klassische Karriere durchwandert. Man wird als Säugling getauft, dann ist man irgendwann zur Erstkommunion gegangen, wird Ministrant. Und das war für mich insofern dann ein Wendepunkt, weil ich dann ab dieser Zeitpunkt natürlich nicht mehr unten saß, sondern oben am Altar dabei war.
Näher dran.
Näher dran gewissermaßen. Und 2 Jahre nach meiner Erstkommunion haben wir einen neuen Pfarrer bekommen. Mein Bruder war der erste Jahrgang, der bei ihm zur Kommunion gegangen ist. Mhm. Und dieser Pfarrer, dieser Priester hat mich sehr fasziniert. Er weist es bis heute immer von sich ab, dass er an meiner Berufung schuld ist. Aber ich würde doch sagen, dass nach meiner Familie und Gott er im Grunde genommen der Motor, der Katalysator für meine Berufung war. Ich habe bis dahin wirklich so diese Volksfrömmigkeit ganz natürlich und organisch gelebt. Man ging zum Gottesdienst, Ministrant, Sternsinger. Im Urlaub hat man die Kirchen angeschaut. Man hat Wallfahrten auch mitgemacht und so. Und durch diesen Priester habe ich erfahren, auf welche Ebene der Christusbeziehung man noch kommen kann. Also, dass es noch viel tiefer geht als so diese äußeren Rituale zu vollziehen, die ja immer irgendwie eine Brücke dorthin sein wollen.
Aber wie hat sich das ganz konkret dann gezeigt? Also was hat er gemacht, um diese tiefere Beziehung aufzuzeigen oder dir das, das zu öffnen, dieses Bild?
Also ich glaube, zuerst war es schlicht und ergreifend der Mensch, wie er war. Und ich habe irgendwann verstanden, dass er so war, liegt an seinem Glauben. Also er hat eine enorme Güte ausgestrahlt, also bis heute lebt er noch. Er war ein sehr, so habe ich es damals erlebt, ein sehr verzeihender Mensch auch, der seine klaren Prinzipien hatte, aber in der Lage war, eine ganz große Bandbreite an Menschen so anzunehmen, wie sie ihm jetzt einfach begegnen. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber man hat diesem Mann oder heute eben noch, man merkt ihm einfach an, wie sehr er Christus und seine Kirche liebt und das auch lebt. Und das war nicht mal irgendwie, dass der jetzt so besonders, also nicht falsch verstehen, schlaue Sachen gesagt hätte. Es war nicht so sehr das, was er sprach, mehr das, was er tat und wie er es tat.
War authentisch einfach.
Ja, Authentizität ist immer, wir sollen natürlich irgendwie authentisch sein, aber Authentizität ist ja für mich kein Selbstzweck, das ist ja kein Wert in sich. Mhm. Also es kann auch ein Verbrecher in sich authentisch sein.
Absolut.
Also Authentizität muss sich auch an anderen Werten und Maßstäben nochmal messen lassen. Und der Maßstab, an dem sich seine Authentizität eben messen lassen konnte und kann bis heute, ist einfach die Gottesliebe, die Menschenliebe, die Wahrhaftigkeit, die Güte. Ich würde fast von Heiligmäßigkeit sprechen.
Oh, wow.
Weil es ja auch zeigt, dass das nicht irgendwie eine Sache ist, irgendwie die Heiligen, die da auf ihrem Sockel stehen, mhm, sondern das erwächst irgendwie im Alltag. Das ist konkretes Leben. Und das heißt auch nicht, dass der Mensch kein Sünder mehr ist. Der hat auch seine Schwächen und kämpft mit sich und muss auch zur Beichte gehen sozusagen. Aber der lebt das, was er verkündet, also das Evangelium. Und das war, glaube ich, ich habe das damals nicht benennen können. Es war einfach so eine stille Verehrung, würde ich sagen.
Ja.
Damals war das überhaupt nicht reflektiert. Das kam erst so im Laufe der Jahre dann so. Aber durch diesen Priester bin ich eben in eine viel tiefere, habe ich eine viel tiefere Christusbeziehung. Ich habe auch eine neue Dimension von Gebet gelernt. Also sehr ich die ritualisierten Gebete unserer Kirche liebe, auch das Rosenkranzgebet, das er selber auch gepflegt hat und heute pflegt, auch das Breviergebet. Das Gebet, dieses Du auf Du mit Christus sein viel tiefer geht und tiefer sein kann.
Das hört man ja ganz oft und ich habe für mich persönlich lange gebraucht, um aus diesem ritualisierten Gebet in dieses echte Du zu kommen. In dieses vom Gebet hin zum Gespräch mit einem realen Gegenüber. Mhm. Das war ein Game Changer. Das hat so viel bei mir verändert. Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, ja, wie hast du es gemacht oder was, wie ist es gekommen? Ich könnte nicht mal das erklären.
Weil wir es nicht gemacht haben, glaube ich.
Ja,
weil es irgendwann geschenkt wird. Man kann irgendwie das Seine oder man soll das Seine dazu tun.
Aber ich glaube, auch da kann eine gewisse Routine es immer wieder versuchen oder dem Ganzen zumindest Raum zu geben, kann durchaus helfen. Also die stille Anbetung, die ich heute unendlich liebe, für mich in früheren Jahren manchmal anstrengend, weil ich in dieser Stille gefangen war und ich es aber immer wieder versucht habe und auf einmal ich gemerkt habe, dass ich in dieser Stille das Reden beginnen konnte. Mhm. Also erstmal hat es mich abgeschreckt und ich dachte, oh Gott, das will nicht. Oder ich habe Sachen auf einmal erkannt, die ich davor ganz geschickt an den Rand schieben konnte und auf einmal bin ich aber dazu gekommen, aber ich habe immer wieder gebraucht, eben in die Stille zu gehen und dann ins Gespräch zu kommen.
Ja. Im Grunde ist es, vorhin war eine dieser Entweder-Oder-Fragen Struktur oder Freiheit. Ja. Es ist kein Oder im Grunde. Die Dinge bedingen einander. Und es ist im Grunde so gedacht, dass die Struktur, es gibt ja das Wort, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich, dass die dich eben in diese Freiheit hineinführt, dass sie auch da nicht selbstzwecklich ist, sondern dass sie dir eben hilft, in diese Freiheit, in diese tiefere Dimension hineinzufinden. Das sind im Grunde ja auch Sakramente, das sind unsere Sakramentalien, unsere ganzen Riten sind ja im Grunde, wie es das Zweite Vatikanische Konziltag, Werkzeuge dafür, in diese Freiheit der Kinder Gottes, in diese tiefere Ebene der Gottesbeziehung hineinzufinden. Und das ist wie, sag mal, das habe ich ja bei mir auch so erfahren, dass sich Gott bereitet sich im Leben des Menschen so Schritt für Schritt den Weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast anschaue oder anhöre, wie auch immer, und ich merke dann, ach, das kriege ich gar nicht hin. Das muss ich auch nicht. Mhm. Weil Gott geht mit der Person den eigenen Weg. Und irgendwann wird die Person vielleicht an dem Punkt sein, da kann sie es dann. Oder kann vielleicht was anderes, wo ich sage, ist jetzt nicht meins. Es ist am Schluss auch nicht irgendwie relativistisch oder so. Aber wir müssen, glaube ich, beim Vergleichen aufpassen. Wir entwickeln uns auch im Glauben. Ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich mich heute bekehre, dass ich alle Frömmigkeitsformen der Kirche plötzlich schon perfekt kann, einen Zugang zu habe. Bei manchen wird es vielleicht nie der Fall sein. Mhm. Gott geht da wirklich mit jedem einen eigenen Weg und öffnet die Türen. Das ist das, was ich meine. Es wird geschenkt mit der Zeit. Man muss eben nur offen sein dafür.
Ich glaube, das ist der Punkt. Man muss das Mindestmaß an Offenheit mitbringen, was man eigentlich ja jedem mitbringen sollte, mit dem man in irgendeiner Art und Weise einen Austausch pflegt oder so, das schuldet man dem anderen gegenüber auch.
Ja.
Und wenn wir dieses Mindestmaß an Offenheit auch Gott, Jesus mitbringen und sagen, okay, hier bin ich, jetzt zeig mal, was du kannst, überspitzt gesagt, also das ist sehr, sehr kindlich gesprochen, dann gibt man ihm auch die Möglichkeit, eben zu wirken. Jetzt darauf zu hoffen, dass eben der Blitz vom Himmel kommt, der einen entweder erleuchtet oder eben die Berufung schenkt oder sonst irgendwie oder den Weg zeigt, das ist selten wahrscheinlich der Fall.
Selten. Ich kann es jetzt gar nicht quantifizieren. Es ist möglich. Es ist auch schon geschehen. Das erzählen uns ja viele Zeugnisse. Aber es ist nicht der einzige Weg. Also mein Weg war es nicht, dass es jetzt irgendwie eine höhere Stimme gab oder das Bekehrungserlebnis schlechthin. Es war ein ganz organisches Wachstum. Auch mit dürren Phasen, auch wo man immer gedacht hat, auch mit Dingen, wo ich gar nichts anfangen konnte, wo sich erst im Lauf der Zeit das so ein bisschen erschlossen hat.
Aber es ist auf jeden Fall wert, dran zu bleiben und sich diese Öffnung, die man macht, immer wieder einfach, glaube ich, in den Raum zu stellen.
Also
es ist einfach wert.
Ja.
Und was einem wert ist, dem muss man auch den Raum eingeben. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren bei deinem Pfarrer stehen geblieben, bevor wir in die Tiefen sind. Das heißt, er hat dich begleitet. War er quasi deine gesamte Jugend oder warst du deine gesamte Jugend an seiner Seite, weil er bei euch in der Pfarrei war? Oder ist er dann hat ein Wechsel stattgefunden?
Es hat später einen Wechsel stattgefunden, aber erst zu dem Zeitpunkt, da war ich schon weg.
Okay.
Also er war
wurde es einmal komplett von ihm katholisch durchsozialisiert.
So, ja, kann man sagen. So kann man sagen, genau. Ja, er hat dann noch Jahre später nochmal eine ganz entscheidende Rolle gespielt, als ich noch zu Hause war. Ich ging, also damals gab es das noch, die Grundschulempfehlung.
Mhm.
Man hat eine Empfehlung bekommen, auf welche weiterführende Schule man gehen soll. Und ich hatte damals eine Empfehlung fürs Gymnasium, bin dort aber nicht hingegangen, weil der kleine Mike sich gedacht hat, die ganzen Freunde, mit denen ich so unterwegs war, die sind auf der Realschule gegangen, also wollte ich unbedingt auf der Realschule. Meine Eltern haben das nach langen Diskussionen dann zugelassen. Also ich sage, ja gut, also wenn, kann man später immer mal noch. Mhm. Und dann ging es auf die 10. Klasse zu, Realschulabschluss. Und dann war natürlich die Frage, was macht man beruflich? Und also wir hatten zwar einen Ordenspriester in der Familie, der war da aber schon länger gestorben. Also das war der Einzige, der studiert hat in meiner Familie. Also das war auch spannend. Gar nicht so auf dem Tableau. Und dann, oh ja, Ausbildung. Und ich habe mich dann beworben bei einem großen Konzern in meiner Heimat im kaufmännischen Bereich. Und dann kam eines Tages dieser Pfarrer: Du könntest du dir nicht vorstellen, noch Abitur zu machen. Ich kenne deine Schule, ich war da selber drauf. Die wird von einem Priester geleitet, ist von der Kirche. Man macht da das allgemeine Abi, aber hat schon die alten Sprachen, Latein, Griechisch und Hebräisch.
Darf ich da kurz anhaken? Der kam auf dich zu, weil ihr schon mal irgendwie über das Thema Berufung gesprochen hattet? Oder war das für ihn sowas wie innere Eingebung? Ich kann dem jetzt nochmal eine Perspektive öffnen, auf die er vielleicht selber nicht kommt.
Ich müsste lügen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir explizit über Berufung oder Priesterwerden davor gesprochen hatten.
Hast du dich innerlich damit schon mal beschäftigt zu dem Zeitpunkt? Also wie alt warst du da? 17, 18? 17? Wie alt ist man nach der Realschule?
Nein, ich war da zu dem Zeitpunkt noch 15, aber so in dem Übergang 15, 16. Ja, ich hatte mich schon damit befasst und also eben auch aus der Faszination für diesen Priester heraus, das könnte ich mir vorstellen, so das Leben wirkt lebenswert, der wirkt zufrieden und glücklich bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ich auch so am Rande mitbekommen hat, die auch ein Pfarrer hat oder ein Priester. Aber da war immer so eine Grundzufriedenheit und eine Grundfreude da, das hat man ihm einfach angemerkt. Und komischerweise, ich hatte diesen Gedanken, Priester zu werden, immer mal wieder, aber als es dann konkret wurde, war irgendwie, ja klar, Ausbildung.
Hm.
Dann kam eben der Pfarrer auf mich zu, ja, könnte ich mir vorstellen. Das Thema allgemeines Abi hat mich dann überzeugt, weil ich dann dachte, naja gut, kann dann immer noch machen, was ich will. Und bin dann ins Kolleg St. Pirmin, das gibt es heute nicht mehr, damals gab es das noch.
Wo war das?
In Sasbach, also so, sagen wir mal, mittlere Ortenau.
Okay, ja.
Südlich, also ganz grob südlich von Karlsruhe, aber das ist wirklich sehr grob. Aber so plus minus.
Weiß Karlsruhe und Freiburg.
Weiß nicht, wer den Podcast alles hört. Also südlich von Karlsruhe, ganz grob. Okay. Dort war ich 4 Jahre bis zum Abitur. Bin dann also mit 16 daheim ausgezogen. Das war für meine Familie schlimm.
Also es war ein Internat dann?
Das war ein Internat, genau. Bin dann mit 16 aus freiem Entschluss daheim ausgezogen. Und war dann 4 Jahre dort, habe dort schon Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt. Und dann kam ich wieder an diese Situation. In so eine Situation. Und nun, genau. Und wieder hatte ich mich beworben. Beim gleichen Konzern.
Und der hätte dich auch wieder genommen.
Dieses Mal für ein duales Studium. Und es wäre wieder möglich gewesen. Und wieder kam mein Pfarrer: Ach, könntest du dir nicht vorstellen, Priesterseminar, Theologie zu studieren? Und ich konnte es mir vorstellen. Also ich habe nicht aktiv dran gedacht, Doch, schon auch. Aber es war wieder irgendwie so, man ist jung, man denkt dann, ich habe damals auch natürlich, war immer eine Option zu heiraten, eine Familie zu gründen. Eben weil ich ja auch so eine wunderbare Familie zu Hause habe, weil ich schon auch da mit allen Höhen und Tiefen aber gesehen habe, wie schön einfach Familie sein kann. Und dann habe ich aber wieder, oh ja, probieren wir es mal. Kann ja immer noch was anderes machen. Und bin dann ins Priesterseminar in Freiburg eingetreten, ins Collegium Borromeum.
Okay, und jetzt beginnt ja die spannende Lebensphase. Bis dahin, bis zum Abitur, habe ich es auch noch quasi dir folgen können. Und dann also ins Priesterseminar. Wie war die Zeit im Priesterseminar? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Angenommen, ich überspiele mit dem Gedanken, ich würde gerne ins Priesterseminar. Wen ruft man da an? An wen wendet man sich? Wo bekommt man irgendwie eine Telefonnummer von einem Ansprechpartner, der einem sagt, okay, komm zu uns ins Priesterseminar?
Also bei mir war es in beiden Malen so, sowohl als ich nach Sasbach, St. Pirmin ging, als auch dann ins Priesterseminar, dass der Pfarrer mich ins Auto eingeladen hat und mit mir dorthin gefahren ist. Und er hat es mir gezeigt. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, dann gibt es einfach eine Homepage, wo die Kontaktdaten des Regens, das ist der Leiter des Priesterseminars, stehen. Und dann kann man sich per Mail zunächst, wenn man möchte, oder per Telefon an ihn hinwenden, an ihn wenden und einfach mal Interesse bekunden. Dann finden Gespräche statt. Es finden dann auch vor der Aufnahme nochmal spezifischere Gespräche statt. Damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, damals gab es auch noch so eine Art Assessment Center.
Wo das heißt rein intellektuell oder psychologisch?
Sowohl als auch. Okay. Also eigentlich eher weniger intellektuell, sondern ich glaube, es war eher so eine Art Standortbestimmung, dass auch die Vorsteher des Priesterseminars sehen, wer bittet da um Aufnahme. Und die waren da auch nicht allein in der Beurteilung, sondern da war eben ein Psychologe dabei. Ich weiß noch, eine Gemeindereferentin war das, die da auch noch mit dabei war. Also einfach viele oder mehrere Leute, die dann auf die Person schauen, wer möchte da Priester werden. Das ist im Laufe der Priesterausbildung dann natürlich auch nochmal, aber auch so zu Beginn, um da einfach schon mal eine Einschätzung zu geben. Und danach folgt in der Regel, wenn da nicht irgendwelche gravierenden Sachen sind, die Aufnahme in das Priesterseminar. Da muss man auch noch nicht fertig sein. Mhm. Man hat dann wirklich lange Zeit, sich zu überdenken, zu fragen, ist es mein Weg, auch Gott zu fragen, ist es dein Wille, dass ich Priester werde, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, mit dem Glauben, mit dem Priestertum, auch mit der heutigen Situation, in die hinein man ja gesendet ist, macht man ja nicht irgendwie abgehoben von der Welt, sondern sind ja ganz konkret dann in die Gemeinden, in die Welt hineingesendet. Genau, und da...
Das ist eben eine ganz unterschiedliche Berufung, nur dass man das nochmal versteht. Das ist jetzt die Berufung zum Priestertum, also zum Weltpriestertum, nennen wir es mal so. Es gibt ja auch Ordenspriester und so weiter. Aber das ist eben ein Unterschied, als wenn man irgendwie die Berufung Ordenspriestertum zu sich spürt, dann fühlt man sich ja eher in eine Ordensgemeinschaft dann reingezogen. Ja. Und bei dir war es dann tatsächlich das Gefühl, Weltpriester, das könnte es sein, zu dem Zeitpunkt zumindest.
Genau, also es ist so, wir haben vorhin gegrinst, ich habe ja auch eine gewisse Affinität zum Benediktinerorden und ein befreundeter Abt des Benediktinerordens, der hat mal zu mir gesagt, wenn man Benediktiner wird, ist die erste Berufung die Berufung zum Mönch. Und dann kann innerhalb dieser Berufung zum Mönch auch die Berufung zum Priestertum erkannt werden. Es gibt ja die Priestermönche. Bei mir oder bei uns ist es so, dass die Priesterberufung im Diözesanendienst in der Regel damit einhergeht, dass man Pfarrer werden möchte. Mhm. Also man dient als Priester in der Pfarrei, in den Gemeinden. Nicht jeder Diözesanpriester ist am Schluss Pfarrer oder ist vielleicht auch in einer Sonderseelsorgesituation eingesetzt, also nicht im gemeindlichen Kontext im klassischen Sinne. Aber zunächst einmal ist der Diözesanpriester dafür da, in der Welt zu dienen.
Deswegen dieses Sprichwort Weltpriester.
Genau.
Okay.
Das soll nicht sein, dass er besonders weltlich ist, aber er hat seinen Dienst in der Welt. Ja. Nicht so sehr, sage ich mal, im Kloster, im Chorgebet. Er betet natürlich auch,
ja,
aber eben in der Welt nochmal auf diese Weise.
Okay, das heißt, eines Tages kam dein damaliger Pfarrer mit kleinen Mike vor dem großen Tor des Priesterseminars und hat angeklopft und hat gesagt, hier bin ich. Und du durftest dann bleiben. Und wie ist das Leben dann im Priesterseminar? Wie lange dauert das? Wie ist das dann mit dem Studium? Welche Phasen gibt es?
Also ich bin eingetreten und dann beginnt das sogenannte Propädeutikum. Das ist ein erstes Jahr der Vorbereitung auf die Studien und auf die Zeit im Priesterseminar. Dazu gehört eine Gebetsschule dazu, dass wir die verschiedenen Gebetsformen kennenlernen, die es gibt. Dazu gehört in Freiburg ein Sozialeinsatz. Ich war damals 2 Monate im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Dazu gehören verschiedene theologische Lesekreise. Wir haben damals ein Buch gelesen über die Heilige Schrift zur Einführung in die Exegese. Jahrgänge später haben dann zum Beispiel mal Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger gelesen. Und das Freiburger Proprium ist die Bibelschule. Bei uns war das, wir waren der letzte Jahrgang, der die große Bibelschule hatte. Jetzt ist es ein bisschen kleiner, aber glaube ich immer noch sehr wertvoll und schön. Wir waren 9 Wochen im Heiligen Land.
Ach, wow.
Und haben dort die Bibel einmal komplett durchgelesen. Also wir saßen am See Genezareth und haben die Bibelstellen vom See Genezareth gelesen. Wir saßen in Bethlehem und haben die Geburtsgeschichte gelesen. Wir waren in Nazareth, in Jerusalem. Wir waren sogar, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lang, 4, 5 Tage waren wir mit Beduinen in der jordanischen Wüste unterwegs.
Unglaublich.
Haben dann nachts ums Lagerfeuer geschlafen, aus so einem Tonglutofen, der im Boden versenkt war, haben dann die Beduinen da das Essen gemacht. Man konnte, Kamele waren das, glaube ich, so Kamelmilch trinken, frisch gezapft sozusagen.
Unfassbar, wie spannend.
Ja, also das war Teil des sogenannten Propädeutikums, dieses Einführungskurses ins Priesterseminar.
Verzeih, das finde ich so spannend, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ich meine, das ist ja, also es wäre, wenn ich die Zeit hätte und die Möglichkeit und irgendwann, aber das wäre ein Traum, ein Live-Goal, das ich auch hätte. Also 8 Wochen oder 2 Monate oder 9 Wochen vielleicht.
Ja, 9.
Im Heiligen Land,
ja,
Wirkungsstätten Jesu, also quasi gelebtes Evangelium, ja, dort mitzubekommen. Also ist es so faszinierend, wie ich es mir jetzt als Laie aus der Ferne vorstelle?
Ja. Ja, doch. Ja. Also es gehört wirklich zu den schönsten und prägendsten Zeiten in der ganzen Priesterausbildung für mich. Also was ganz stark war, als wir in Jerusalem waren, wir waren 10 Tage plus minus dort gelebt, im österreichischen Hospiz heißt es. Und wir hatten die Möglichkeit, uns einmal über Nacht in die Grabeskirche einschließen zu lassen. Also die wird ja nachts zugemacht, weil nachts die Liturgien stattfinden. Ja. Tagsüber Pilgertouristen und nachts sind die verschiedenen Konfessionen, die ihre Liturgien dort feiern. Und wir hatten die Möglichkeit, nachts in der Grabeskirche zu sein, die verschiedenen Liturgien zu erleben, klar, diese ganze Stimmung. Also man kam dann tatsächlich auch nicht raus, das war wirklich zu. Also man musste sich dann entscheiden, ich bleibe die Nacht da drin.
Also schlafen war dann nicht, sondern hat durchgebetet.
Nee, danach konnte man dann ins Bett gehen und hat so den anderen Tag so den...
Wow, wie besonders.
Ja.
Und also Grabeskirche, ich war jetzt noch nie dort, aber da hört man immer diese Geschichten zwischen den ganz vielen verschiedenen christlichen Konfessionen,
ja,
dass es ja auch nicht immer ganz einfach dort ist. Was heißt, man stellt sich das vor, es ist dunkel und die verschiedenen Riten vollziehen sich dann nebeneinander.
Ja, man müsste eher nacheinander sagen. Also schon zum Teil auch gleichzeitig. Aber es wollen dann natürlich alle im Laufe der Nacht mal zur Grabeskirche, also zum eigentlichen Ort.
Unglaublich. Bleibet hier und wachet mit,
ja,
mir.
Ja.
Unfassbar. Also, wenn wir mal beide alt und grau sind, dann können wir ja nochmal zurückkehren.
Grau ist nicht mehr lang.
Bei mir, die Haare sind auch schon wenig. Also ja. Ich komme schneller, als wir denken. Okay, verzeih. Also, wieder zurück, deine Zeit, also das war eine sehr prägende Phase dann, aber auch nur im Eins von ganz vielen verschiedenen Angeboten, die du dann im Priesterseminar bekommen und mitgemacht hast.
Genau, in der sogenannten propedeutischen Phase. Und nach dem Propedeutikum beginnt dann das Studium. Also es sind immer so zwei Schienen. Das eine ist dann die Studien an der Universität und das andere ist die Formation, die Ausbildung im Priesterseminar, die weiterläuft. Man lebt ja im Priesterseminar und studiert an der Universität, an der theologischen Fakultät. Und im Priesterseminar gehen dann gemeinsame Gottesdienste, Gebetszeiten, Einkehrtage, Studientage und so weiter, Exerzitien, das läuft parallel alles dann weiter. Und man hat so das geistliche Leben und die geistliche Ausbildung im Priesterseminar und eben die Studien an der Universität. Und das, man kann es auch nicht ganz voneinander trennen, das greift so ineinander rein. Und das war für mich eine sehr schöne Studienzeit in Freiburg.
Und du wirst dann, wie muss ich mir das vorstellen, begleitet durch diese Phase? Du hast ein Spiritual, dann gibt es Regens, Subregens, also wie fasst das ineinander? An wen wendet man sich in dieser Phase, wenn man eine Frage hat, ein Thema hat, über das man gerne sprechen würde, das man vertiefen würde?
Genau, es gibt, man wird begleitet. Da gibt es unterschiedliche Begleitungsmöglichkeiten. Also es gibt natürlich den Regens und den Subregens, also den Leiter und seinen Stellvertreter vom Priesterseminar. Das sind die, die am Ende der Priesterausbildung dem Bischof den Rat geben, diesen Mann empfehlen wir zur Weihe. Also das ist das sogenannte Forum Externum. Die müssen am Schluss auch beurteilen, halten wir diese Berufung für echt, halten wir ihn für physisch und psychisch geeignet, den Dienst als Diözesanpriester auszuüben. Das ist das eine. Und das andere, das ist das sogenannte Forum Internum. Da gibt es im Priesterseminar den Spiritual. Dem kann man Dinge anvertrauen, die dann eben nicht in diese Beurteilung mit reinfließen. Mhm. Aber man muss nicht zum Spiritual. Also der Spiritual macht immer Angebote, die sind dann auch verpflichtend. Also wir nennen das also Spiri-Runde. Da hat der Spiritual immer ein Thema dabei. Wir durften uns da auch oft aussuchen, was uns interessiert oder die Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Und der Spiritual hat das dann bearbeitet und für uns aufbereitet. Aber man kann zur geistlichen Begleitung auch zu einem anderen Priester oder zu einer Ordensschwester oder sonst jemand, der da eine entsprechende Ausbildung hat, gehen. Wichtig ist nur, dass man geistlich begleitet wird.
Glaube ich. Also stelle ich mir vor, in dieser Phase, wo sich innerlich ja wahrscheinlich auch viel verändert, weiterentwickelt. Also wie war das jetzt mit Blick tatsächlich auf deine Berufung? Wie hat sich deine Berufung im Laufe dieser Zeit im Priesterseminar entwickelt? Ich meine, du bist mit dem Gedanken eingetreten, okay, du könntest es dir vorstellen, aber irgendwann muss ja innerlich dieses Ja kommen. Ja, ich kann es mir nicht nur vorstellen, sondern ja, ich will es. Ich möchte diesen Weg gehen.
Also es sind zwei Aspekte. Das eine ist die Frage, will es Gott? Das muss ich suchen. Mhm. Und die andere Frage ist, will ich es auch? Also schwingt sich mein Wille sozusagen in den Willen Gottes ein?
Also nur das eine reicht eben nicht aus.
Genau.
Jeweils, egal was,
von welcher Seite. Also Gnade setzt Natur voraus, wenn man mal so will. Und es ist so, ich würde sagen, am Anfang ist man so Rohmaterial und dann schleift sich das so durch im Laufe der Priesterausbildung, wenn man ehrlich die Themen anschaut. Mhm. Also man kann auch so U-Boot-mäßig da irgendwie durchkommen, aber ich glaube, dass das unverantwortlich sich selber gegenüber ist, den Menschen gegenüber und letztendlich auch Gott und der Kirche gegenüber. Deshalb war es für mich zum Beispiel, ich habe für mich persönlich, auch wenn ich den Sinn davon anerkenne, nie so direkt zwischen Forum Externum und Internum getrennt. Weil ich immer das Gefühl hatte, der Regens und der Subregens, die müssen mich kennen und müssen wissen, wenn die dem Bischof sagen, den Mike kann man weihen, dann müssen die alles, also nahezu alles wissen. Mhm. Dass das also wirklich auch stimmt, was sie ihm sagen. Also man wird so geschliffen im Laufe dieser Zeit. also im positiven Sinne. Es ist nicht immer angenehm, aber es ist, glaube ich, notwendig und heilsam, wenn man so will.
Charakterbildung, es ist aber im normalen Leben genauso.
Genau.
Also Studium, sage ich jetzt bei mir, danach die ersten Arbeitsstellen, man hat Chefs gehabt und so weiter. Es war eine Charakterbildung.
Ja.
Und die machen einen so zu dem Menschen, der man am Ende ist.
Genau.
Und das ist ganz fundamental, weil hätte ich nicht irgendwelche Ecken und Kanten von irgendwelchen Chefs gehabt, von denen ich aber unendlich viel gelernt habe in der Zeit, dann wäre ich nicht weitergekommen.
Ja, und ich, also im Priesterseminar ist das Besondere, man wird ja nicht nur von den Priestern, die in der Ausbildung tätig sind, da begleitet und geformt. Man hat auch die Uni, die Professorinnen und Professoren und man hat aber auch die Mitbrüder, die anderen Seminaristen und die Kolleginnen und Kollegen beim Studium an der Fakultät. Mhm. Also da ganz viel passiert auch, ich nenne es jetzt mal zwischen den Veranstaltungen. Deshalb war für mich das Priesterseminar schon sehr wertvoll, weil ich mich wirklich habe mit Menschen, mit meinen Mitbrüdern zusammengelebt, die das gleiche Ziel hatten, die gleichen Fragen hatten, die gleichen Nöte, die gleichen Durststrecken, aber auch die positiven Erfahrungen, an die ich mich vielleicht dranhängen konnte, wenn es bei mir mal nicht so lief oder wenn ich mir unsicher war. Mhm. Also ich würde sagen, es war ein gemeinsames Leben, Leiden und auch Feiern im Priesterseminar. Das gehört auch dazu.
Ja, wunderbar. Aber wann war für dich dann konkret der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt kommt man aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Fragen, Suchen hin in die Entscheidung? War das eher dann wirklich erst zum Ende hin oder war für dich dann relativ schnell klar, nein, das ist der Weg und den möchtest du gehen und das ist dein Ziel, ich möchte Priester werden?
Für mich waren zwei Dinge wichtig. Das erste, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an. Man muss es auch nicht nachmachen. Stichwort, Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Für mich war wichtig, dass ich aus dem Priesterseminar ausgetreten bin.
Ah, spannend.
Also ich bin so nach der ersten Studienphase ausgetreten, weil ich war vorher 4 Jahre in St. Pirmin.
Mhm.
Also das war ja so ähnlich, internatsmäßig.
Früher hätte man wahrscheinlich gesagt Knabenseminar.
Ja, so eine Art Vorseminar, tatsächlich. Also ich war da 4 Jahre schon auf der Schiene und dann bin ich ins Priesterseminar eingetreten. Und diese Frage des Zölibates, den ich übrigens bejahe, nicht nur für mich persönlich, sondern auch insgesamt, das mal vorweg, aber ich muss mich dafür entscheiden und es war bei mir noch nicht entschieden.
Mhm.
Und ich habe gespürt, wenn ich auf dieser Schiene draufbleibe im Alltag des Priesterseminars, dann ist es nicht schlecht, aber ich bin versucht, mich manchen Fragen, ich ganz persönlich, kann bei anderen ganz anders sein, ich ganz persönlich bin versucht, mich manchen Fragen nicht so zu stellen.
Mhm.
Und dann gab es noch, also sagen darf, einen ganz konkreten Anlass. Und dann bin ich einfach ausgetreten.
Okay.
Bin zum Regens gegangen, so und so sieht's aus.
Ja.
Das und das sind meine Beweggründe. Der Regens war ganz wunderbar und verständnisvoll und hat mir dann auch angeboten, Sie können sich auch beurlauben lassen.
Mhm.
Wir unterstützen Sie in dieser Suche, wenn Sie das ehrlich machen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mich nicht beurlauben lassen, ich möchte wirklich frei sein. Ich möchte nochmal
konsequent die Entscheidung
genau,
jetzt erstmal getroffen haben für sich.
Genau, und ich bin dann ausgetreten und der Regens hat gesagt, tun Sie das, aber denken Sie daran, die Tür steht Ihnen jederzeit offen.
Mhm.
Sie dürfen immer wieder zurückkommen, wenn Gott Ihnen zeigt, dass das doch Ihr Weg ist. Es kam dann so, ich bin dann wieder zurückgekommen und wieder eingetreten, aber ich habe diese Phase für die Entscheidung gebraucht. Das war das Erste. Und das Zweite war ein Gespräch mit meiner Mutter.
Ach.
Also ich muss jetzt, Mama, Entschuldigung, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. An dieser Stelle liebe Grüße. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Also meine Mutter war eigentlich auch so ein bisschen mein Spiritual. Ich glaube, das weiß sie gar nicht so. Und hat sich wahrscheinlich auch nicht so gefühlt. Ich kann mich noch erinnern, es war auf dem Weg im Auto. Ich fuhr mit ihr ins Kaufland zum Einkaufen. Wir haben uns dann darüber unterhalten, Priesterausbildung, Priester werden auch in der heutigen Zeit. Wie gesagt, wir hatten einen Franziskanerpater in der Familie. Meine Mutter hatte zu ihrem damaligen Heimatpfarrer, den ich nicht mehr kennengelernt habe, auch einen sehr gutes Verhältnis. Das war für sie auch wirklich eine väterliche Figur. Und wir haben dann eben über meinen Weg gesprochen und das ist nicht sicher und wie wird es werden und kann ich das und ein Leben lang und hin und her und tausend Fragen gehirnt. Meine Mutter ist so eher pragmatische Natur.
Kenne ich irgendwo, ja.
Ja,
meiner ähnlich.
Ja, ich kenne sie ja.
Liebe Grüße auch an der Stelle.
Und dann sagt sie, du weißt, dein Vater hätte sicher eine hübschere und intelligentere Frau finden können als mich. Und ich hätte sicher einen hübscheren und intelligenteren Mann finden können als deinen Vater. Aber wir haben uns getroffen, wir haben uns füreinander entschieden und jeden Tag gilt es, diese Entscheidung neu zu treffen. Alternativen, vielleicht sogar von außen betrachtet bessere Alternativen, die gibt es immer. Irgendwann muss man sich einfach entscheiden und an dieser Entscheidung treu bleiben.
So stark.
Und dieser pragmatische Ansatz meiner Mutter, die jetzt übrigens auch schon fast 40 Jahre verheiratet sind, ich will es jetzt nicht älter machen, als sie sind, es sind 36 Jahre, der hat mir so geholfen, weil ich gemerkt habe, ich kann das auch am Ende nicht überspiritualisieren. Ich darf nicht drauf warten, bis irgendwann mal am Himmel geschrieben steht, bitte lass dich am Tag X weihen. Ich muss selber irgendwann eine Entscheidung treffen und dieser Entscheidung treu bleiben im besten Falle. Das waren die zwei Erfahrungen, die zwei Dinge, die es für mich gebraucht hat, um am Ende Ja zum Priestertum sagen zu können.
Total beeindruckend vor dem Hintergrund. Und ich sehe mich da selber einfach auch so. Ich meine, ich stand auch in meinem Leben an so vielen Weggabelungen. Und dann muss man eben die Entscheidung treffen. Und darauf zu warten, dass irgendwie im Hintergrund man Gott mit einem großen roten Schild sieht, der in die oder in die Richtung winkt, ist es manchmal, aber sicherlich in den meisten Fällen nicht. Sondern das tiefe Vertrauen, dass wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dass Gott einem dann spüren lässt, ob es die richtige war und dann einem aber auch entsprechend durchträgt. Und es ist, wie oft war es bei mir, dass ich Entscheidungen getroffen habe oder Lebenssituationen sich geändert haben und ich mir erstmal gedacht habe, um Gottes Willen, lieber Gott, warum? Das ist jetzt gerade überhaupt nicht mein Plan oder das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder wie schlimm. Und sich teilweise dann Wochen, Monate später herausgestellt haben, Gott sei Dank, das war genau die richtige Entscheidung. Alles andere wäre wahrscheinlich eben eine Katastrophe dann gewesen.
Und letztlich ist es ja das, wenn man wird ja manchmal gefragt, warum bist du Priester geworden? Dann kann ich sagen, aus Liebe. Und genau das macht ja die Liebe aus, dass ich mich aus freien Stücken für etwas oder für jemanden eben entscheide. Ich lese immer, ich bringe das manchmal bei Hochzeitspredigten, man liest ja manchmal so in den sozialen Medien, wenn dann so die Liebesschwüre kommen, ich brauche dich und so. Und kann das natürlich irgendwo verstehen, was damit ausgesagt sein soll. Aber wenn man mal genau auf die Bedeutung hinschaut, dann, nee, das ist es eigentlich eben nicht. Ich brauche dich. Das ist nicht Liebe. Liebe ist zu sagen, ich will dich, obwohl ich dich nicht bräuchte. Ich habe tausend Alternativen und dich will ich. Und das ist Liebe nicht nur im partnerschaftlichen Sinne, das ist auch das, was Gott uns oder mir auch als Priester ermöglicht hat. Alternativen hätte es gegeben. Und Gott drängt sich da nicht auf.
Aber wie schön dieser Gedanke, dieses Wort, ich will dich, auch wenn du mich nicht brauchst. Wie stark und schön diese Vorstellung, ich möchte jemandem mein Ja geben, obwohl ich weiß, also er freut sich vielleicht, aber er hat nicht darauf gewartet. Ich bin nicht heilsentscheidend für Gottes Weg. Aber ich kann jemandem sagen, ich will dich und derjenige steht mit offenen Armen da und nimmt dieses, wenn es echt gemeint ist, dieses ich will dich, dann auf.
Ja.
Wunderschön. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen zum Pragmatischen zurück und deinen Lebensweg sozusagen weiter betrachten. Also du hast dieses, ich will dich ihm gegenüber ausgesprochen und er stand da mit offenen Armen und hat gesagt, okay, dann nehme ich dich auch. Und dann ist aber irgendwann auch Studium abgeschlossen, die Zeit im Seminar abgeschlossen. Was passiert dann?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei uns in Freiburg ist es so, dann beginnt der sogenannte Pastoralkurs. Das geht nochmal etwa knapp 2 Jahre nach dem Abschluss des universitären Studiums. Man kommt dann zunächst in eine Pfarrei und zwar so ein Dreivierteljahr als Pastoralpraktikant nennt man das dann. Geht mit dem Pfarrer mit, schaut sich die Sachen an, macht auch manche Dinge schon selbstständig. Und nach einem Dreivierteljahr kehrt man wieder ins Priesterseminar zurück und bereitet sich auf die Diakonenweihe vor. Mhm. Und nach der Diakonenweihe kehrt man in dieselbe Pfarrei in der Regel wieder als Diakon zurück. Und dann sozusagen macht man nochmal mehr Dinge selbstständig. Also als Diakon tauft man dann natürlich, man traut. Der Beerdigungsdienst, der gehört in der Regel sogar vorher schon dazu. Und dann ist man in der Pfarrei nochmal als Diakon, sagen wir mal auch so ein Dreivierteljahr. Und dann kehrt man im Frühjahr wieder ins Priesterseminar zurück, um sich auf die Priesterweihe vorzubereiten. Und die ist bei uns in aller Regel in Freiburg traditionell am Gute-Hirte-Sonntag. Das ist in der Regel, oft fällt es auch mit dem Muttertag zusammen. Da kann man dann, weiß nicht, ob es jede Mutter als Geschenk empfindet. Meine hat es als Geschenk empfunden, dass am Muttertag ihr Sohn zum Priester geweiht wurde.
Ich glaube, für eine Mutter ist das ein total ambivalentes Gefühl wahrscheinlich. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich nehme jetzt mich als Vater, wenn mein Sohn sagen würde, er möchte Priester werden, wenn meine Tochter sagen würde, sie möchte eben ihr Leben auch Gott schenken, dass es mich unendlich glücklich machen würde. Und ich glaube, die Mütter sind aber hier nochmal viel entscheidender. Ich weiß nicht, ob ich es richtig hinbekomme, aber es gibt ja doch diese Tradition, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt oder in Deutschland gibt, dass wenn man zum Priester gesalbt wird, es ein bestimmtes Tuch gibt, mit dem man dann dieses Öl aufnimmt und man es dann seiner Mutter gibt mit dem Gedanken, und jetzt korrigiere mich bitte, ob das ganz richtig ist, dass wenn sie irgendwann mal sterben sollte, man legt es in ihr Grab, also in den Sarg mit rein, ja, dass wenn sie dann vor unseren Herrn tritt und er sie fragt, was hast du in deinem Leben geleistet, und sie dann sagen kann, ich habe dir einen Priester geschenkt.
Das ist der Grundgedanke dahinter. Ich weiß nicht, wie sehr die Tradition bei uns verbreitet war.
Also ich finde sie wahnsinnig schön. Ich finde sie ja so unendlich stark von der Idee her. Und auch zu zeigen, die Wichtigkeit einer ja Mutter.
Ja, genau. In anderen Ländern ist es bis heute sehr präsent, hier bei uns nur vereinzelt. Ich habe das nicht gemacht. Aber dennoch kann ich das unterschreiben, wie wichtig die Mutter ist. Auch der Vater in seiner Rolle als Vater. Auch bei mir ganz besonders wichtig übrigens die Großeltern und meine Urgroßmutter. Ganz wichtige Figuren, Personen in meiner Berufungsgeschichte. Mhm. Und ich hatte das große Glück, da bin ich Gott wirklich von Herzen dankbar, dass alle 4 Großeltern bei meinen beiden Weihen dabei sein konnten. Fit, körperlich zum Teil schon leicht eingeschränkt, aber geistig alle fit und es wirklich erfassen konnten und dabei sein konnten. Das habe ich als sehr großes Geschenk empfunden, ja, und empfinde es noch.
Ja, wie schön. Priesterweihe. Vielleicht ein nochmal zum Verständnis. Und wir wollen jetzt gar nicht in die tiefe Theologie eintreten, aber es ist ja nicht nur ein Arbeitsvertrag, den man unterschreibt, überspitzt gesagt, sondern das ist ja, geht ja deutlich darüber hinaus. Das Sakrament der Weihe. Vielleicht kannst du in ein paar Sätzen für mich Laien zusammenfassen, was bedeutet die sakramentale Weihe?
Die sakramentale Priesterweihe bedeutet, es verändert sich etwas wesenhaft. Der Fachbegriff wäre, man spricht von einer ontologischen Veränderung. Im Sein verändert sich was. Deshalb heißt es auch, du bist Priester auf ewig. nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist Priester auf ewig. Das ist auch, das endet nicht mit dem Tod. Die Ehe wird durch den Tod geschieden, sozusagen. Das Ehesakrament ist ein zeitliches Sakrament, wenn man so will. Nicht ein weltlich Ding, wie Luther gesagt hat, aber es ist etwas anderes. Die Priesterweihe verändert ontologisch etwas, so glaubt es die Kirche. Sie geschieht durch Handauflegung und Gebet des Bischofs. Es ist heute immer die große Frage, weil ja auch das Priestertum massiv in der Kritik steht, besonders in unserem Land. Und ich glaube, dass man auch aufpassen muss, wie man sein Priestertum lebt und es auch versteht. Das sind immer so, manchmal ja auch politische Plattitüden, die man auch gerne nutzt, um eine bestimmte Agenda irgendwie voranzutreiben. Aber stimmt natürlich schon, der Priester muss, er bleibt Sünder. Er wird nicht plötzlich in eine Heiligkeit gerückt, dass er unfehlbar wäre oder was uns da dann manchmal irgendwie vorgeworfen wird, dass wir das denken würden oder was auch immer, das natürlich nicht. Wir bleiben Sünder, wir bleiben Menschen, die mit offenen Händen vor Gott treten müssen und sagen, wir sind auf deine Barmherzigkeit und Gnade angewiesen. Also darum geht es bei dieser ontologischen, bei dieser seinsmäßigen Veränderung überhaupt nicht. Aber Gott handelt in allen Sakramenten an den Menschen und er handelt aber eben auch im Sakrament der Priesterweihe in besonderer Weise den Männern, die sich dort zur Verfügung stellen und deren Berufung von der Kirche geprüft wurde.
Der Priester als solches ist also, oder es geschieht, es vollzieht sich im Priester eine Wesensänderung, Priester auf ewig. Und das ist für, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, auch für uns da draußen, für uns Laien, deswegen, dass der Priester eben nicht nur ein Beruf ausübt, Erfüllungsgehilfe für ein persönliches Pläsier ist, der mich bei meinen vor allem Festen in irgendeiner Art und Weise begleitet oder sonst was, sondern der Priester wird zum Alter Christus. Und ich glaube, das ist für uns, und deswegen überwähne ich es auch nochmal, ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil es auch gleichzeitig dazu führt, dass wir als Laien dem Priester als solches mit anderen Augen betrachten. Und da nehme ich jetzt mal meine Kinder, der Älteste ist jetzt 7, aber dieses Gespür dafür, da steht nicht nur Don Mike als Person, als Freund, sondern da passiert auch etwas, wenn wir auf einmal die Heilige Messe feiern. Da passiert etwas, wenn wir miteinander beten. Es ist eine, es ist er als Mike, aber er wird zu einem Mittler oder nicht nur einem Mittler. Also das ist für uns so schwierig und ich glaube, das ist uns so verloren gegangen, weil es auch dazu führt, dass wir gar nicht mehr das Verständnis und damit auch die Dankbarkeit haben, die wir dem Priester letztlich schuldig sind.
Ja.
Also schuldig ist vielleicht das falsche Wort und du würdest es anders sehen. Das sage ich jetzt als Laien, das sind nicht deine Worte.
Ja.
Aber mir ist es wichtig, das nochmal zu sagen, weil du eben nicht einen Beruf ergriffen hast, sondern du hast eine Wesensänderung vollzogen.
Ja, ich habe jetzt nur kurz gestockt bei dem Begriff schuldig. Das ist vielleicht nicht falsch so, aber was ich schon sagen würde, der eigentlich Handelnde ist ja immer Christus.
Das ist der Punkt, das muss man verstehen.
Genau.
Der Handelnde ist Christus, aber er handelt im Priester oder ja, durch den Priester.
Und Schuldigkeit, das hat natürlich eine gewisse Konnotation, als wäre man jetzt auf Gedeih und Verderb da ausgeliefert und muss jetzt unter jedem Preis da dem Priester gehorsam. Und so meinst du es natürlich nicht, aber manchmal tut das Wort schuldig das assoziieren. Mhm. Und ich würde sagen, es sind so zwei Richtungen. Ja, das Volk Gottes, zu dem ja wir Priester auch gehören, das Volk Gottes, die Menschen sollen auf ihre Priester schauen und sich auch um sie kümmern. Was meine ich damit? Für sie beten. Das ist das Allererste. Meine Urgroßmutter hat immer gesagt, Priesterseelen sind arme Seelen, weil wem viel anvertraut wird, dem wird auch viel abverlangt werden. Mhm. Und man kann auch wirklich schnell in Fallen tappen, sage ich mal jetzt ganz offen formuliert. Also das ist schon dieser eine Aspekt, kümmert euch um die Priester, betet für sie, meldet ihnen auch zurück. Das heißt ja nicht, dass Priester irgendwie unantastbar sind. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Rückmeldungen bekommen. Auch manchmal ganz liebevoll. Wie viel Priester vereinsamen auch? Das ist auch eine Realität. Oder verkauzen so ein bisschen, weil ihnen vielleicht aber auch niemand was sagt. Sagt, du pass mal auf. Mhm. Und wenn dann irgendwann die Mama tot ist, die mal als noch dem Sohn gesagt hat, du, also zieh dir mal was Gescheites an oder guck mal, dass der Anzug wieder in die Reinigung kommt. Also dann macht es irgendwann niemand mehr. Schaut, kümmert euch um eure Priester. Das ist das eine. Und das andere ist, das nimmt auch die Priester in die Verantwortung. Ein so Christus-ähnliches Leben zu führen. So ähnlich wie möglich an Christus anzukommen. Ich habe es vorhin ja, als ich den Priester beschrieben habe, seid gütig und nicht gleichgültig oder so. Wir arbeiten dann immer sofort, habe ich manchmal den Eindruck, so und argumentieren mit Extremen. Mhm. Wenn einer gütig ist, ist er gleichgültig. Oder wenn einer dem Glauben und der Lehre treu ist, dann ist er auch ganz böse und streng und konservativ und igitt und so weiter. Immer irgendwie sofort Extreme. Nein, aber es nimmt uns Priester auch in die Verantwortung. Das wollte ich jetzt einfach ergänzen wegen diesem Wort Schuldigkeit. Wir sind natürlich nicht irgendwie absolutistische Alleinherrscher, wo dann zu den Leuten gehen und sagen, friss oder stirb, nimm das jetzt an. Wir sind natürlich auch da eingebettet in den Kontext. Und wir haben auch die Verantwortung, nicht nur zur Heiligung des Volkes Gottes beizutragen, sondern auch zu meiner eigenen Heiligung. Mhm. Und wenn man da bemüht ist, dann wird man vielleicht auch gütiger mit dem Volk Gottes, weil man merkt, so leicht ist es ja gar nicht.
Das kann ich als unendlich schön und positiv bestätigen. Der Austausch, sei es mit dir oder sei es mit anderen Priestern oder Menschen im geweihten Stand, weil es beidseitig eben befruchtet. Und für uns immer eine Freude ist und wir versuchen dem Gegenüber eben diese Freude zu zeigen auch. Freude auf der einen Seite, aber eben auch Wertschätzung auf der anderen Seite. Also unsere Wertschätzung dem anderen gegenüber. Jetzt müssen wir wieder kurz die Kurve bekommen und zwar zu deiner Priesterweihe als solches. Wie stelle ich mir den Tag, ich meine, das ist ja, ich frage dich, der entscheidendste Tag deines Lebens dann gewesen. Wie läuft so ein Tag ab? Was macht dieser Tag mit einem? Was für Gefühle gehen in einem vor?
Also gefühlsmäßig war der Tag der Diakonenweihe intensiver.
Ach, spannend.
Weil man da natürlich auch alles verspricht. Mhm. Also ab dann kommt man immer raus sozusagen.
Kein Weg zurück mehr.
Also,
keine Exit-Strategie.
Ja, also auch den Zölibat verspricht man schon bei der Diakonenweihe. Das ist jetzt mal so vielleicht eins der auch in der Wahrnehmung der Menschen am massivsten Dinge. Da war ich unglaublich aufgeregt. Also ich habe wirklich am Abend davor schon nichts mehr gegessen. Und ich bin normalerweise nicht so schnell aufgeregt und nervös. Und habe auch bis zum Abend am Tag der Weihe nichts mehr gegessen. Ich habe den ganzen Tag über kein Bissen runtergekriegt. Und in der Nacht nach der Weihe war ich so aufgeregt, immer noch so angespannt. Ich habe mich dann irgendwann ins Bett gelegt und konnte nicht schlafen, bin dann aufgestanden, habe glaube ich bis 3 Uhr nachts dann irgendwie schon angefangen, Grußkarten zu lesen, weil ich nicht wusste, also diese Glückwunschkarten, weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Aber zum Tag selber, dann auch der Priesterweihe, man betet morgens mit der Hausgemeinschaft die Laudes und die Hausgemeinschaft ist bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass die Weihekandidaten die Zeit bis zur Priesterweihe oder zur Diakonweihe in Stille verbringen können. In der Regel kommt man samstags aus den Weiheexerzitien zurück hat dann am Samstagabend im Freiburger Münster noch eine Weiheprobe mit dem Bischof. Und dann ist bei uns im Priesterseminar in Freiburg, das ist aber jeden Samstag, außer in den Semesterferien, Anbetung. Mhm. Und die Anbetung schließt dann mit der Komplett nach dem eucharistischen Segen. Also man kommt aus den Weiheexerzitien, hat dann kurz Zeit auch anzukommen, dann die Probe mit dem Bischof und am Abend noch eucharistische Anbetung und im Anschluss die Komplett. Und dann ist der sogenannte stille Abend. Also das haben wir nicht nur vor den Weihen, sondern eben jeden Samstag. Dann soll man nicht mehr miteinander reden auf den Stockwerken im Priesterseminar, sondern wirklich still in die Nacht hineingehen. Und dann eben am Morgen die Lautes, das Morgengebet der Kirche, Frühstück. Dann geht man in die Stille. Bei mir war es dann so, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem guten Freund noch einen Spaziergang gemacht in der Natur. Bei uns liegt ja das Priesterseminar ganz herrlich am Fuße des Schlossberges. Mhm. Also man ist dann sofort in der Natur. Und dann ist Mittagessen. Und dann nach dem Mittagessen zieht man sich um, bereitet sich für die Weihe vor. Und dann geht man in die Hauskapelle. Mhm. Und dort gibt es nochmal einen kurzen Impuls des Spirituals. Aber der ist wirklich sehr kurz. Eigentlich ist man dann da, um gemeinsam die Zeit im stillen Gebet zu verbringen. Mhm. Und dann betet der Weihekurs mit dem Spiritual zusammen. Wir sitzen eigentlich nur oder knien oder wie auch immer, welche Form man dann bevorzugt, vom Allerheiligsten. Und warten dann darauf, bis die Kapellentür aufgeht und man sagt, so jetzt können wir in die Sakristei kommen, der Bischof ist bereit und dann zieht man die Albe an und eventuell bei der Priesterweihe dann die Diakonatsstola. Mhm. Und dann wird man vom Zeremonial des Bischofs in die Reihe geschoben, wo man mitlaufen muss und dann geht der Einzug zur Weiheliturgie los.
Du erzählst es so, als ob du dich genau daran erinnern könntest. Oder war das trotzdem irgendwie so ein bisschen wie so ein Film? Also wenn ich mich an meine eigene Hochzeit jetzt erinnern würde, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kann mich an jedes Detail tatsächlich erinnern, weil man ist so in seinem Tunnel vor Vorfreude, Aufregung. Oder war das bei dir, dass du wirklich alles ganz klar erfasst hast?
Ich war also im Tunnel. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich es natürlich in vielen Weihekursen mitbekommen habe. Wie gesagt, ich selber war sehr nervös, bei beiden Weihen, aber noch mehr bei der Diakonenweihe. Und ich kann mich zum Beispiel auch beim Einzug, ich glaube, ich sah fast wie ein Trauerkloß aus, weil ich so aufgeregt war. Ich bin da nur so eingezogen. Und vor mir, weiß ich noch, lief in Chorkleidung der Weihbischof. Und ich habe nur auf diese violette Soutane geschaut, dass ich nicht irgendwie ausschere, sondern hinter ihm bleib. Und ich war aber so, ich konnte auch nicht aufschauen oder links oder rechts oder so, ich war so aufgeregt. Und dann wird man also ehrlicherweise so ein bisschen durch den Tag durchgeschoben. Es gibt ja immer diese Pappaufsteller da, mit denen man sich fotografieren kann, auch bei der Ministrantenwallfahrt vom Papst und so weiter. Und nach der Weiheliturgie fühlt man sich ein bisschen so wie so ein lebendiger Pappaufsteller. Man grinst, alle wollen ein Foto mit einem machen, herzlichen Glückwunsch, danke, tschüss, nächster. Ja. Und so wird man irgendwie durch den Tag so durchgeschoben.
Ja, ich erinnere mich auch selbst, ich habe nach unserer Hochzeit Fotos angeschaut, wie ich Personen, Freunden die Hand schüttel und ich mich nicht mehr dran erinnern konnte, dass sie da waren. Also ich kenne, deswegen kann den Tunnel gut nachvollziehen. Ich möchte jetzt an eine Stelle der Weihliturgie und das ist, und korrigier mich bitte, oder wie es genau ist, wenn ihr dasteht und ihr beim Namen gerufen werdet und dann dieses Azum kommt. Mhm. Dieses hier bin ich oder dieses Ja. Mhm. In der Sekunde denkt man wahrscheinlich, also man hat die Entscheidung ja vorher getroffen. Man denkt wahrscheinlich gar nicht mehr nach, sondern es ist nur noch die Verklausulierung dessen, der Entscheidung, die man ja vorher getroffen hat. Aber es ist ja doch eine sehr, sehr starke, nochmal bekennende Aussage, die man dann da trifft.
Ja, die Aussage, ja. Im Letzten, was man da sagt, auf jeden Fall. Im Moment selber war mir das nicht bewusst. Hm. Die Entscheidung hatte ich natürlich getroffen, Aber in dem Moment denkt man nur, ich muss an der richtigen Stelle das Richtige sagen.
Ja.
Das ist nicht mal, also bei mir war das zumindest nicht der stärkste oder sagen wir mal der intensivste Moment der Weiheliturgie. Das war an späterer Stelle. Bei mir war es ein bisschen, ich war ja allein. Ich bin ja allein zum Priester und auch zum Diakon geweiht worden. Ich habe nicht allein begonnen, da waren unterschiedliche Gründe. Manche sind früher geweiht worden, manche gar nicht. Aber dann bei meinen beiden Weihen war ich dann allein. Das war jetzt eher so der Gedanke, den ich dann mal kurz hatte, dass ich gedacht hatte, in den anderen Weihejahrgängen, da stand man dann in einer Reihe und es kam immer noch einer dazu und am Schluss stand man da gemeinsam. Und ich stand dann allein da und ein befreundeter Priester hat dann am Schluss, also Tage später, das war also wie in der Heiligen Schrift, das Lamm, das zur Schlachtbank Also so habe ich mich gar nicht gefühlt, aber ich stand dann da zunächst alleine und dann habe ich den Bischof gesehen. Man steht, also der Bischof steht oben vor dem Altar, man steht dann unten an den Stufen. Und bei uns ist es so, dass hinter der Kathedra dann der Klerus sitzt, die Priester, die Diakone, Ausbildungsverantwortlichen. Und ich habe dann so auf dem, dann schaut er dann auf den Bischof, hier bin ich, geht dann vor, Verneigung. Und ich habe so diese Menge an Menschen hinter dem Bischof gesehen. Ich gedacht, nein, ich bin nicht allein.
Ja, absolut.
Ich bin nicht allein. Aber am Anfang war das schon komisch. Alle wurden, ich habe das nie erlebt, dass nur einer geweiht wurde in den ganzen Jahren meiner Priesterausbildung. Ich war dann der Erste. Und ich dachte, nein, ich bin nicht allein.
Wie schön, ja, wie schön. Wir versuchen jetzt, weil die Zeit auch voranläuft, sind jetzt immer noch, ich wollte eigentlich schon längst bei anderen Themen sein, aber es ist einfach so schön, dir zuzuhören. Die Weihe ist erledigt, du kommst auf einmal im Alltag an. Das heißt, du bist jetzt erstmal, wenn ich richtig informiert bin, als Kaplan dann eingesetzt worden, tatsächlich in der Pfarrei draußen. Es ist aber gar nicht das, da werde ich dann andere Gesprächspartner noch intensiver dazu fragen, weil ich möchte es in unserer Zeit, die noch verbleibt, noch auf deine jetzige Position kommen.
Mhm.
Und zwar bist du Direktor der Diözesanstelle für Pastoral. Oder Berufe der Kirche, so ist es, glaube ich, richtig. Du hast mal mir gesagt, dass früher nannte man das einfach Berufungspastoral.
Ja.
Was bedeutet das genau? Also du bist derjenige, der, also wir haben ja vorher auch gesagt, an wem wende ich mich, wenn ich irgendwie vielleicht eine Berufung spüre. Das bist eigentlich im Erzbistum Freiburg, du qua dieser Position, die du inne hast. Sehe ich das richtig?
Genau, ich bin eine Möglichkeit. Also wenn ich die Berufung geklärt habe, in Anführungsstrichen, also wenn ich schon die Entscheidung getroffen habe, ich möchte ins Priesterseminar eintreten, dann wendet man sich eben zunächst an den Regens. Wenn es um die Berufungsklärung geht, dann habe ich natürlich immer die Möglichkeit, jemanden vor Ort, den ich kenne, zu fragen. Aber es gibt eben auch mich in Freiburg, beziehungsweise die Diözesanstelle, in der ich arbeite, wo man hinkommen kann, um dabei begleitet und unterstützt zu werden, die eigene Berufung zu finden. Bei uns sind in der Diözesanstelle Berufe der Kirche, die besteht eigentlich aus drei Aspekten. Das eine ist die Berufungspastoral, also die Begleitung und Klärung, die Unterstützung beim Finden der eigenen Berufung. Das zweite ist die Berufsinformation. Es hört sich alles furchtbar technisch an, aber da geht es einfach darum, ich fühle mich vielleicht zu einem kirchlichen oder geistlichen Beruf hingezogen. Welcher ist es denn? Ist es Priester? Diakon? Oder ist es vielleicht ein Laienberuf in der Kirche? Pastoralreferent, Gemeindereferentin oder auch ständiger Diakon, das es ja mittlerweile wieder gibt. Da wollen wir informieren und unterstützen, oder das ist unser Auftrag vom Bischof. Und die dritte Säule, die eigentlich die erste Säule ist, ist die Gebetsinitiative des päpstlichen Werkes für Berufungen. Also wir haben eine in Freiburg noch sehr große Gebetsinitiative von Menschen, die sich verpflichten, oder sagen wir mal positiver formuliert, die bereit sind, weil es ihnen ein Anliegen ist, für Berufungen zu beten.
Ja, wie schön.
Und um Berufungen zu beten. Das sind in unserer Diözese noch mehrere tausend. Wir können das so gut sagen, weil ein Teil bei uns registriert ist, die auch Materialien regelmäßig bekommen. Und die Dunkelziffer ist aber natürlich größer.
Deutlich
also es gibt ja viel mehr, die dafür beten, aber halt bei uns nicht irgendwie sich angemeldet haben. Und ich, von meiner Arbeit, wie ich sie verstehe, das ist unser Fundament, das Gebet, in dem wir selber beten, aber in dem auch so viele Menschen dem Auftrag Gottes nachkommen, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist unser Fundament. Und dann ist eben die Frage Berufungspastoral und Berufsinformation.
Also jetzt mal aus der Praxis heraus gedacht. Ich bin jetzt 18, ich habe gerade mein Abi gemacht und ich spüre in mir, könnte ein Samenkorn stecken, das aufgehen will. Ich setze mich hin, ich google, ich finde eure Homepage, ich rufe an, du gehst ans Telefon und ich sage, ich bin hier, ich bin auf der Suche oder ich habe hier irgendwas, das ich noch nicht einordnen kann. Wie geht es dann weiter mit mir, mit dieser Person, die dann anruft? Was für Möglichkeiten kannst du ihr geben oder Ratschläge, sich diesem Berufungskeim, den man vielleicht in sich drin hat, dann Raum zu geben?
Schwierig zu sagen, weil natürlich jeder Fall ganz individuell ist. Also ich schaue in der Regel, wenn sich bei mir jemand meldet, zuerst mal, wo steht die Person? Was kann ich an, in Anführungsstrichen, Vorwissen voraussetzen? Also wie intensiv hat schon eine Beschäftigung mit der Frage Berufung, vielleicht sogar ein spezifischer Beruf, Priester oder so, stattgefunden? Also das, also zunächst mal so eine Art Bestandsaufnahme, wenn man so will. Und dann schauen wir ganz individuell, was ist sinnvoll für die Person. Ist sie vielleicht schon in geistlicher Begleitung oder noch nicht? Dann bin vielleicht nicht mal immer ich die ideale Variante, weil die Person vielleicht aus Mannheim anruft. Und jetzt zu einer geistlichen Begleitung immer zu mir nach Freiburg zu fahren, ist schon schwierig. Und man kann das schon einmal am Telefon oder digital machen. Aber in so einer Frage ist Face-to-Face einfach, finde ich, das Allerbeste. Aber ich kenne natürlich meine Mitbrüder, dann kann ich sagen, wenn Sie möchten, wenden Sie sich doch mal an Priester X zum Beispiel. Mhm. Also, und dann, sagen wir mal, nach ein paar Schritten, Bestandsaufnahme, Fragen klären, vielleicht auch geistliche Begleitung, ab einem gewissen Punkt rate ich einfach allen, probieren Sie es doch einfach mal aus. Egal was, probieren Sie es einfach mal aus. Mhm. Also sie treten ja nicht ins Seminar ein und werden übermorgen geweiht. Sie haben Jahre Zeit, sich das zu überlegen. Und dafür ist die Zeit auch da, die Berufung da zu klären, was will ich und was will Gott vor allem von mir. Und wenn ich dann nach einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, kurz vor Schluss merke, mein Weg ist ein anderer, dann reißt mir niemand den Kopf ab. Sondern jeder Regens, jeder gute Priester, jede Ordensschwester, Begleiterin, Begleiter, wie auch immer, wird sich freuen, wenn jemand nach einem ehrlichen Suchen und Ringen seinen Weg findet, egal wo er dann hingeht. Wir freuen uns auch über jeden Priester, über jede Berufung, keine Frage. Aber es geht immer um den Menschen und um die Geschichte, die Gott mit diesem Menschen schreiben will. Deshalb gibt es im Grunde
keine Blaupause, wo
man
irgendwie sagt, so ist es.
Es gibt so Bausteine, aber kein Schema F.
Aber ich glaube, das ist total spannend, oder wichtig, dir deine Aussage, einfach mal ausprobieren. Man vergibt da ja nichts. Man prüft sich, man prüft die Idee. Und wie du sagst, es ist weder eine Schande, dann zu sagen, es ist doch nicht für mich oder liebe Gott sieht etwas anderes für mich vor, weil es eben ja gar nicht ich bin, der sich da falsch eingeschätzt hat, erstmal, sondern man muss herausstellen, dass Gott eben was anderes für diese Person dann vorhat. Also es ist kein Malus zu sagen, oh je, ich bin nicht berufen. Ich habe in meiner Studienzeit auch mal einfach nur diesen Gedanken gehabt, ob es was sein könnte. Hab dann für mich relativ schnell festgestellt, ich bin nicht Mann genug dafür, tatsächlich. Also ich bin nicht stark genug. Mhm. Das war dann relativ schnell für mich klar. Aber ich habe das dann gar nicht für mich als den Malus angesehen. Oh je, du bist zu schwach. Und ich glaube wirklich, als Priester braucht man Stärke, muss man echt sein Mann stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe das eben nicht auf mich bezogen als negativ, sondern okay, dann lass jetzt überprüfen, welchen Weg hat der liebe Gott für dich dann jetzt als solches ausgesucht. Aber zumindest sage ich jetzt, das hast du nicht gesagt, als katholischer Laie sollte man sich einmal im Leben, idealerweise, bevor man dann wesentliche Entscheidungen trifft, die Frage stellen, was für ein Spektrum gibt es? Und zumindest mal überlegen, könnte das was für mich sein?
Ich denke, das ist kein Fehler. Und ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt nach meinem Austritt nicht mehr zurückgekommen wäre, sondern wirklich draußen geblieben wäre, hätte das, was ich im Priesterseminar gelernt habe, ich sag mal Stichwort Gebetsschule, Bibelschule, auch das menschliche Reifen eben durch die Gemeinschaft und so weiter, hätte mir auf jeden Fall auch was für Ehe und Familie gebracht. Mhm. Weil es mich einfach, wie soll ich sagen, stabilisiert hat. Es hat mir Anker und Fundamente für mein Leben gelegt. Wenn ich mal plakativ sage, ob ich jetzt ein Einfamilienhaus oder ein Pfarrhaus draufbaue auf dieses Fundament. Es hätte mir auf jeden Fall was gebracht. Ja. Deshalb, und das ist eben auch diese Lehre von meiner Mutter, einfach mal ausprobieren und eine Entscheidung treffen. Ich kann die Entscheidung bis zu einem gewissen Punkt korrigieren. Klar, wenn ich irgendwann dann die Lebensentscheidung getroffen habe, dann muss ich schon danach streben, da dabei zu bleiben und auch alles dafür zu tun. Aber bis dahin bin ich ganz frei. Mhm. Ganz frei, und es ist, würde ich sagen, keine verlorene Zeit, so oder so nicht, egal was am Schluss dabei rauskommt.
Genau so ist das. Wieder ein kleiner Cut, den ich jetzt setze. Was würdest du sagen, ist, wäre es zu plakativ, die Frage, was ist das Schöne am Priestertum? Aber wie kannst du innerhalb des Priestertums deine persönlichen Vorlieben, ich sage jetzt mal deine Liebe zur Liturgie, deine Christuszentriertheit, die anderen Sakramente, die da im Raum stehen. Wie kannst du all das, was positiv ist und was du auch gehabt hättest, wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht in den Priesterstand gegangen wärst, ganz praktisch jetzt eben als Priester, aber leben, und zwar noch intensiver leben, als wenn du es eben als Laie herausmachen müsstest?
Meiner Erfahrung nach habe ich als Priester einen riesen Reichtum an Menschen, an Begegnungen, an Lebenssituationen, an Möglichkeiten, die ich so nicht hätte. Da hätte ich wieder andere Dinge. Das ist ja immer irgendwie so. Aber ich merke, dass Gott mich so reich beschenkt, und manches bleibt immer irgendwie eine Wunde. In der Ehe ist es wahrscheinlich ähnlich. Es ist ja nie irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich bin einfach gern Priester. Und die größte Freude, also das meine ich wirklich so, das soll nicht nur irgendwie fromm klingen oder so. Die größte Freude ist wirklich, die Sakramente spenden zu dürfen. Und auch zu sehen, deshalb ist es auch so eine Freude, nicht nur, weil es mir gefällt, das tut es nämlich, sondern weil ich sehe, wie heilsam das für die Menschen oft ist, wie gut es den Menschen tut. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Taufe, Erstkommunion oder halt Eucharistie, immer wieder neu in der Heiligen Messe. Die Beichte, ganz, ganz intensiv, die Leute, die sich darauf einlassen. Und wenn man dann erlebt, wie Menschen diese Vergebung Gottes erfahren, weil sie ihnen jetzt da wirklich verlässlich und verbindlich zugesprochen wird. Menschen, die oft, das Schlimmste ist nicht mal, dass Gott ihnen nicht verzeihen würde oder dass der Nächste ihnen nicht verzeihen würde, die können sich oft selber nicht verzeihen.
Hm.
Das erlebe ich ganz oft, dass das Problem nicht die Vergebung Gottes ist. Und dann zu sagen, Gott hat ihnen schon lang vergeben, sie können sich jetzt auch vergeben. Die Schuld, die Sünde ist ihnen jetzt wirklich erlassen. Also es ist schon, wir können Kraft Jesu Dinge tun, das kann sich die Welt einfach selber nicht geben. Und das ist das Schöne am Priestertum.
Genau der spannende Punkt, also Priestertum, Kirche, sehr oft die Frage im Raum, ich brauche die Kirche nicht. Oder Gott braucht die Kirche nicht. Und es ist ja tatsächlich so, Gott braucht die Kirche nicht, aber wir brauchen die Kirche, um zu Gott zu kommen.
Ja.
Es ist ja ein Geschenk, das Gott uns macht. Und der Priester ist ja nicht nur ein etwas, das nice to have ist, sondern ohne den Priester Jesu Christi haben wir Laien ja keinen Zugang zu den, oder nicht zu allen Sakramenten dann den Zugang entsprechend. Du hast es vorhin angesprochen, auch wenn du ein Sakrament retten könntest, die Beichte. Es ist nur durch die Tatsache, dass wir den Priester haben, dass der Priester uns geschenkt wurde, können wir hier in dieser Zeit schon diese Vergebung der Sünden überhaupt bekommen. Wir müssen eben nicht warten, bis wir irgendwann mal dann vor unserem letzten Richter stehen. Und das sind, glaube ich, also würde ich jetzt Themen oder Tatsachen, die wir wenn ich Priester wäre, wo ich mir denken würde, okay, das ist etwas, das ich dem Menschen mitgeben kann und dadurch auch mitgeben will. Und ich mich aber dann manchmal frage, gerade im Thema Beichte, warum ist es dann etwas, das wir aber so an den Rand irgendwie schieben? Ist es das falsche Zurückhaltung von einem Priester dann, dem man das sagt, oh, ich möchte dem jetzt nicht zu nahe kommen, dem anderen gegenüber? Weil eigentlich müsste ich doch sagen, okay, als Priester ist es meine Aufgabe, aber genau das, was ich kann, nämlich in Stellvertretung Christi die Absolution zu spenden, dass ich das dann aber auch anbiete und auch dafür werbe.
Du hast gerade so formuliert, ich kann und will es, aber als Priester muss ich es auch. Es ist meine Aufgabe, dazu bin ich geweiht und gesandt. Deshalb braucht es das Priestertum. Es ist nicht in meiner Verfügungsgewalt zu entscheiden, ich mach's oder ich mach's nicht, ich habe Bock drauf oder ich habe keinen Bock drauf. Ha, heute keine Lust.
Ja.
Ist manchmal so.
Ja.
Nicht jeden Tag gleich, aber ich muss es auch tun. Weil eben sonst gibt es niemand, der es macht. Dafür sind wir da. Das ist unsere Berufung. Und ich finde es immer so ein bisschen schade. Wir hatten es ja neulich mal, als wir mit Freunden zusammensaßen, so diese Diskussion auch über Begriffe wie Sonntagspflicht. Ganz oft im Blick auf den Messbesuch oder auch im Blick auf die Beichte kommen dann so Argumente, ja, früher mussten wir und schlechte Erfahrungen. Ja, ich weiß es nicht, ob es das immer ist. Sicher haben Menschen da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das will ich gar nicht leugnen. Aber ich glaube, manchmal ist es schlichtweg auch einfach Bequemlichkeit. Und manchmal ist es, glaube ich, auch die Angst, bewusst oder unbewusst, sich Dingen zu stellen in mir.
Mhm.
Im Blick auf die Sonntagspflicht, die sogenannte, habe ich ja damals dann auch gesagt, eigentlich ist der Begriff falsch. Natürlich sollte das irgendwie eine innere Pflicht für mich sein, aber aus Liebe.
Mhm.
Nicht, weil ich muss, sondern weil ich weiß, das ist im Grunde die schönste Begegnung der Woche, am Sonntag dem Herrn zu begegnen in seinem Wort und im Sakrament. Nicht, weil ich muss, weil ich will. Und vielleicht auch nicht mal immer nur, weil es mir was bringt oder weil es sich immer super anfühlt, sondern aus Liebe. Also ich weiß es nicht, aber du als Ehemann, manche Dinge tust du aus Liebe, auch obwohl du keinen Bock drauf hast.
Selbstverständlich.
Und so ist es da auch aus Liebe. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Oder auch in der Beichte. Ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich in Kontexten aufgewachsen bin, zu Hause in der Gemeinde, wo der Priester, der Glaube, die Kirche, die Eucharistie, die Beichte nie negativ konnotiert waren.
Nie. Obwohl du in einem gemisch konfessionellen Haushalt aufgewachsen bist.
Ja.
Das wurde also seitens der Familie deines Vaters total akzeptiert dann und nicht negativ konnotiert.
Also es wurde akzeptiert und mir hat man nie was Negatives gespiegelt oder so. Also vielleicht hat jemand in der Familie auch mal gedacht, katholischer Priester und Zölibat, keine Ahnung. Aber man hat mich das nie spüren lassen.
Weil das ist ja, glaube ich, heutzutage ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das eine ist gemischt konfessionell, aber es gibt ja heute viele junge Menschen, die im Endeffekt aus gar keiner Konfession mehr herauskommen, die sich alleine und selbst auf die Suche machen, weil sie spüren, okay, da ist mehr als das Laute, das Schnelle, die Welt, mein Handy, der digitale Sumpf, in dem ich mich da vergebe. Und was würdest du jungen Menschen dann da raten, die nicht nur eben, also die sich Counterculture gegen ihr komplettes Umfeld stellen müssen, auf dieser Suche nach Gott?
Macht's.
Ja, aber das ist ja manchmal...
Das ist der einzige Rat, macht es. Trotz vielleicht Anfeindungen, trotz Unverständnis, traut euch, das tut's. Tut es aber auch in Liebe. Ich erlebe das ja manchmal, dass wenn Menschen sich bekehren, dass sie dann so eine Phase der Unbarmherzigkeit durchmachen. Wir haben es jetzt erkannt und die anderen sind die Bösen und Blöden, die es noch nicht erkannt haben. Sie haben es noch nicht erkannt, das würde ich vielleicht auch sagen. Gibt nichts Schöneres, als ein Leben mit Gott zu führen, egal wo ich im Leben hingestellt bin. Und ich finde es auch schade, dass das so viele Menschen in dieser Schönheit noch nicht entdeckt haben. Aber tut es in Liebe dann leben.
Ist aber eine ganz schön hohe Anforderung, die du da stellst, wenn man erstmal da ist und man hat einen Freundeskreis und ist auf der Suche, und das ist ja das Entscheidende, man ist ja noch auf der Suche, man entdeckt peu à peu etwas und sein kompletter Freundeskreis erklärt einen für verrückt in der Sekunde.
Ja.
Du traust es dich vielleicht gar nicht zu sagen. Und dann aber zu sagen, macht es in Liebe, ist schon auch schwierig und eine echte Herausforderung. Man muss schon auch ehrlich sagen.
Wir sind in der Kreuzesnachfolge. Und die schenkt eine tiefe Freude, aber sie macht nicht immer Spaß.
Aber das ist ja gleichzeitig auch das Positive daran, denn man sagt, solange du anstoßt, bist du auf dem richtigen Weg. Weil in der Sekunde, wenn du wahrscheinlich nicht mehr anstoßen würdest, dann also wir als Christen, wir müssen anstoßen. Er ist der Stein des Anstoßes.
Ja. Ich habe ganz am Anfang war die Frage von dir, was würdest du deinem 18-jährigen Ich oder so heute mitgeben? Da habe ich gesagt, mach mal langsam. Und das ist genau eine Antwort ein Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich aus den Erfahrungen herausgeben würde. Es ist klar, man ist dann irgendwie in der Sturm- und Drangzeit und man ist voll des Eifers und der Begeisterung. Und das ist grundsätzlich auch was Positives. Aber man neigt dann so leicht dazu, auch übers Ziel hinauszuschießen. Im Blick auf andere, aber auch im Blick auf sich selber, indem man sich selber dann ein bisschen zu viel zumutet. Und dann kommen häufig Momente der Resignation oder der Rückschläge. Und die Gefahr ist dann, dass man zu schnell dann komplett aufgibt. Früher hat man gesagt, das Sprichwort, ein Schwert muss erst geschmiedet werden, bevor es kämpft. Und ich glaube, das ist es. Und die Leute, die sich bekehren, die hätten vielleicht bis vor kurzem noch genauso gedacht wie dieser Freundeskreis.
Ja, natürlich.
Der jetzt Unverständnis äußert.
Ja.
Und ich glaube, dass es zur Nachfolge Jesu dazugehört, dass wir lernen, die anderen immer mehr mit den Augen Jesu zu sehen. Oder mit den Augen des himmlischen Vaters. Schau mal, barmherziger Vater, die Bibelstelle. Der lässt doch seinen Sohn ziehen. Schweren Herzens schaut er zu, wie er geht, wie er das Erbe verschleudert, wie er bei den Schweinen landet, in der Gosse, im Dreck. Er schaut zu, er lässt ihn das machen. Er nimmt ihn dann auch am Schluss wieder in die Arme und feiert ein Freudenfest, dass er zurückkommt. Aber das, wir müssen es doch wie Jesus machen. Und deshalb traut euch das gegen alle Widerstände, aber macht es auch in Liebe.
Und es gibt ja auch, das muss man auch sagen, Räume, in denen das Ganze dann wachsen kann. Und dann machen wir jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung noch. Ich blicke jetzt Richtung Pfingsten. Ne? Da ist ja in Freiburg jetzt was Neues geplant, also nicht etwas Neues, sondern es gibt ja schon lange die Loreto-Gemeinschaft, die sich ja für ihre Pfingstfestivals spezialisiert hat, mittlerweile total dezentralisiert, ein Angebot, das, wo man den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellt, gerade für junge Menschen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, weil ihr wollt es ja jetzt auch das erste Mal in Freiburg ein bisschen umsetzen.
Genau, das soll dieses Jahr 2026 zum ersten Mal in Freiburg stattfinden. Nach dem Vorbild der Loreto-Gemeinschaft durch Corona hat man das ja dezentralisiert. Und es sind mittlerweile sehr, sehr viele Orte, wo diese Glaubensfeste stattfinden. Und so eine kleine Gruppe an Leuten hat gedacht, bei uns in der Großregion gibt es sowas bisher nicht. Und wir wollen das jetzt in Freiburg ausprobieren. Eben am Pfingstwochenende 2026, Samstag, Sonntag, 2 Tage miteinander Gottesdienst feiern, beten, singen, Lobpreis, Anbetung, aber auch Workshops, Gespräche, Unterhaltung, einfach ja schlicht und ergreifend mit Gott und vor Gott und miteinander unseren Glauben feiern.
Und für die, die es nicht wissen, nochmal, also die Loreto-Gemeinschaft hat sich in Salzburg gebildet und es war eben ein, die haben ein großes, ich nenne es mal, nennen es ein Pfingstkongress, es ist letztlich ein großes Glaubensfest, immer über das verlängerte Pfingstwochenende. Und da kommen aus ganz deutschsprachigen Raum, vielleicht auch international, junge Menschen zusammen, also wirklich junge Menschen. Ich rede jetzt nicht von mir als jungen Menschen mit fast 40 Jahren, sondern echt junge Menschen. Ich muss mir das leider eingestehen. 10.000, die füllen den Dom und feiern dort ihren Glauben, das ist das, was ich jetzt noch mitgeben will an vielleicht diejenigen, die hier zuhören und genau in dieser schwierigen Phase sind. Man muss sich gegen seinen Freundeskreis stellen oder emanzipieren oder sich selber da einfach Lücken suchen. Geht hinaus und sucht euch diese Zentren, diese Gemeinschaften an Gleichgesinnten, wo ihr diesen gemeinsamen Weg des Suchens und des Glaubens und der Freude entsprechend gehen könnt.
Also das ist ja das Ein Christ ist kein Christ, heißt, ist ja das alte Sprichwort. Also das auf so Pfingstfestival in Freiburg sicher super Sache. Herzliche Einladung an alle, die zuhören.
Wo findet das statt?
In Freiburg direkt, in der Maria-Hilf-Kirche.
Maria-Hilf-Kirche, die ist irgendwo in der Zentral gelegen oder muss man da hin?
Ja, ist zentral. Also vom Hauptbahnhof ist man recht schnell sogar zu Fuß dort. Aber auch mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof aus ist man super schnell da, 5, maximal 10 Minuten. Aber das ist ein grundsätzliches Thema für sucht euch Gemeinschaft, wo ihr gemeinsam den Glauben leben könnt. Und zwar in zweierlei Perspektive. Als ich mit dem Studium begonnen habe, hat damals noch mittlerweile verstorben der Dogmatikprofessor gesagt, es gibt 2 Sorten von Theologie, Theologia prima und Theologia secunda. Die Theologia prima, das ist immer die Rede mit Gott und die Theologia secunda ist die Rede über Gott. Mit Gott reden und über Gott reden. Also das Gebet ist immer Teil davon. Mhm. Und sucht euch Gemeinschaften, wo das möglich ist, wo ihr mit Gott gemeinsam redet, also gemeinsam betet und wo ihr dann aber auch gemeinsam über Gott reden könnt oder über euren Glauben, über eure Erfahrungen. Das ist wahnsinnig. Es ist nicht nur wertvoll, es ist notwendig, dass wir in Gemeinschaft glauben.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber Deswegen die Frage, habt ihr das als Priester auch, diese Gemeinschaft? Also sucht ihr euch aktiv dann die Gemeinschaft, eben weil sie auch notwendig ist? Oder wird da irgendwas zentral organisiert? Oder findet man sich da selbst in irgendwelchen Gemeinsamkeiten?
Also es gibt organisierte Dinge, die sind aber eher wenig. Man hat dann schon eine Verantwortung selber dafür, dass man diese sozialen Kontakte auch zu Priestern pflegt, diese Communio im Presbyterium. Manche sind dann so Priestergemeinschaften angeschlossen, manche machen das eher lose, dass die sich regelmäßig treffen.
Also es gibt auch Zusammenschlüsse von Weltpriestern.
Ja, genau.
Also kein Orden dann als solches, sondern einfach
ja,
nichts Verbindliches.
Doch, es gibt es auch mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad. Also ich denke zum Beispiel an die Schönstädter. Die haben dann innerhalb dieser Schönstadtgemeinschaft nochmal verschiedene Abstufungen. Aber die haben eben auch Möglichkeiten, wo Diözesanpriester sich quasi assoziieren können. Ich weiß nicht genau, wie die das nennen. Es gibt manchmal, das nennt sich Weggemeinschaftstreffen, wo sich Diözesanpriester in einer Region so ein bisschen zusammenschließen, sagen, wir wollen uns regelmäßig zum Austausch treffen. Oder es gibt, das ist auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, Weihekurstreffen. Das ist jetzt bei mir schwierig. Ich habe quasi immer während des Weihekurstreffen.
Also irgendwas über Diözesanes sind dann eben solche Gruppierungen wie Schönstatt oder ähnliches. Oder ist man wirklich als Priester, vor allem eben als Weltpriester in seiner Diözese unterwegs?
Also in erster Linie würde ich schon sagen, ja. Aber es gibt eben schon die Möglichkeit, sich auch über die Diözese hinaus sich geistlich anzuschließen. Es gibt ja manchmal so diese Drittorden oder Priestergemeinschaften, die im Geiste, zum Beispiel des heiligen Franziskus, die sind dann keine Franziskaner, aber sind sozusagen von der Spiritualität her angedockt an den entsprechenden Orden. Oder es gibt auch Diözesanpriester, die in Ordensgemeinschaften Oblationen machen. Also dass zum Beispiel ein Mitbruder von mir ist in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, Oblate nennt sich das. Also der gehört dann sozusagen in einem, ich sag mal ganz einfach, äußeren Kreis auch zur Gemeinschaft dazu. Das hat nicht jedes Kloster, aber da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Man ist im Grunde selber dafür verantwortlich. Wir können jetzt nicht im Pfarrhaus sitzen und warten, dass da jemand klopft und sagt, übrigens, mach mal bitte mit. Vielleicht kriege ich schon mal ein Angebot. Ja. Aber ich bin selber dafür verantwortlich.
Gab es jetzt in den letzten Jahren, wo du wirklich Priester warst, einen anderen Priester an deiner Seite, wahrscheinlich einen älteren vielleicht, der dich begleitet, der dich führt oder der dein erster Ansprechpartner ist, wenn du irgendeine Frage hast?
Also das ist schon nach wie vor der Heimatpfarrer, der jetzt mittlerweile pensioniert ist. Aber ich habe jetzt in den letzten Jahren immer verschiedene geistliche Begleiter gehabt, weil das hing dann mit Stellenwechseln zusammen. Und dann wäre die Fahrzeit so lang gewesen, dass das dann nicht mehr so gut war. Und ich habe da so schöne Erfahrungen gemacht, dass gerade auch ältere und erfahrenere Mitbrüder immer ein offenes Ohr haben. Ich habe zum Beispiel zu meiner Priesterweihe Karten gekriegt von Priestern, die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, aus unserer Diözese. Schön, dass du jetzt zu uns gehörst. Ich bete für dich. Ich arbeite ja auch noch in einer Pfarrei mit neben meiner Aufgabe an der Diözesanstelle in Freiburg. Und da arbeite ich mit einem Priester zusammen, der ist jetzt noch im aktiven Dienst, der andere ist jetzt pensioniert worden. Und da profitiere ich so von dem Erfahrungsreichtum, nicht nur in pastoralen Dingen, wie würdest du jetzt das oder das machen, auch in persönlichen Dingen, Priesterin, wie bist du im Lauf deines Priesterseins mit den Fragen umgegangen, kam die dir auch und so weiter und so fort. Und da erlebe ich auch eine ganz große Mitbrüderlichkeit über diese sogenannten Kategorisierungen hinweg. Also egal, ob man jetzt jemand schubladisieren würde Richtung liberal oder konservativ, ich erlebe das ganz oft, dass es so einen Grundkonsens einfach gibt. Mensch, wir sind Priester, wir gehören zusammen durch diese Lebensform und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht in jeder Frage die gleiche Meinung teilen, man ist doch füreinander da. Es gibt auch das andere, aber ich erlebe mehrheitlich eine sehr schöne Mitbrüderlichkeit einfach.
Schön, aber wahrscheinlich auch notwendig. Schön,
ja,
aber notwendig. Und da ist jeder seines Glückes Schmied, inwieweit man sich das dann eben sucht oder nicht sucht. Hatte ich eigentlich gar nicht als Frage im Kopf, aber kam jetzt gerade nochmal mit Blick auf ich bin der 18-Jährige und ich bin jetzt auf der Suche. Können da in irgendeiner Art und Weise geführte, geleitete Exerzitien dann auch vielleicht hilfreich sein? Vielleicht nochmal vor die Klammer gesetzt, ein Satz, was sind Exerzitien und wo könnte man die dann idealerweise machen, gerade mit Blick auf dieses Thema eben Berufung, also dann vielleicht wirklich in ein Kloster reingehen oder wie kann man das mit Blick, ich bin jetzt jung, ich bin auf der Suche, ich spüre etwas, wie kann ich das dann weitersuchen?
Also ganz vereinfacht könnte man sagen, dass Exerzitien Tage sind, von der Wortbedeutung her ja eigentlich Übungen, wo man aus dem Alltag hinausgeht und bewusst sich so eine Wüstenzeit nimmt, um vielleicht mit einer ganz konkreten Frage zu arbeiten, zu beten, sich begleiten zu lassen. Exerzitien macht man häufig in Klöstern, gibt aber auch ganz unterschiedliche Formen. Mir haben persönlich Exerzitien auf diesem Weg sehr stark geholfen. Ich würde jetzt gar keinen konkreten Ort empfehlen wollen. Ich glaube, auch das hängt ein bisschen mit der Situation zusammen, in der sich die einzelne Person befindet und mit der Frage, mit der sich die einzelne Person beschäftigt. Wenn ich mich entscheiden, oder wenn die Frage ist, trete ich in eine Ordensgemeinschaft ein, macht es vielleicht tatsächlich Sinn, in einem Kloster Exerzitien zu machen. Vielleicht nicht in das man eintreten will, sondern mit ein bisschen Abstand in einem anderen Kloster, aber vielleicht eins, in dem die Spiritualität ein bisschen verwandt ist. Ich habe meistens in Klöstern Exerzitien gemacht, aber es gibt auch ganz interessante Formate wie Wanderexerzitien, wo man wie pilgert und auf dem Weg dann die Impulse hat. Also da gibt es eine riesen Bandbreite, das kann man dann einfach mal googeln oder zum Beispiel sich an die Diözesanstelle Berufe der Kirche wenden, dann beraten wir individuell. Ich kann dann schon auch konkrete Tipps geben, aber das macht jetzt hier, glaube ich, keinen Sinn. Aber dieses, ich nehme mich mal raus aus dem Alltag, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich lasse vielleicht auch mal mindestens eine Woche mein Handy aus und schalte äußere Reize und Ablenkungen ab, um mich wirklich zu fokussieren, um wirklich auch im Gebet die Gelegenheit zu haben, Gott zu fragen.
Vielleicht auch ein guter Hinweis jetzt auf die anstehende Fastenzeit.
Ja, genau.
Digital Detox, ja, nennt man das ja heutzutage. Muss ich mich selbst ganz, ganz oben an der Nase anfassen.
Aber für den Podcast natürlich nicht, gell? Den darf man dann anschauen in der Fastenzeit.
Den muss man anschauen in der Fastenzeit. Für all die, die ihn jetzt anschauen, vor Pfingsten und vielleicht in Freiburg und Umgebung sind, herzliche Einladung eben dann zum Pfingstkongress nach Freiburg. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Wir sind jetzt schon quasi am Ende angekommen, haben jetzt schon länger gequatscht, als wir es eigentlich geplant hatten. Eine Frage, die liegt mir jetzt noch auf dem Herzen. Die möchte ich jetzt noch mal stellen, und zwar: Würdest du es wieder machen? Würdest du dich wieder zum Priester weihen lassen?
Ja. Ich würde manches vielleicht anders machen, aber ich würde jeden Tag neu Ja sagen.
Okay, und das wollen wir jetzt so als Ende mitnehmen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns gewesen bist. Deine Kontaktdaten findet man online, wenn wirklich irgendwelche Fragen jetzt sein sollten, auch über Diözesan. Also das muss jetzt gar nicht nur, du vermittelst dann gerne weiter, wenn konkrete Fragen sind, auch außerhalb des Bistums Freiburg. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt schauen wir mal, gerne, dass wir das unter die Leute bekommen, was wir uns da heute ausgedacht haben und besprochen haben.
Ja, sehr gut.
Und wir machen dann aber nochmal eben eine separate Folge, nur zum Thema Rom.
Ja, genau. Alles,
dann um Rom dreht. Danke, Mike, dass du da warst.
Sehr
und
gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Dann. Danke für die Einladung, Leopold.
Sehr gerne.
Hold. Der katholische Podcast.